Du sitzt im vollgepackten Besenwagen auf der Fahrt von Hürth nach Roubaix. Du hast noch last minute einen Platz bekommen, als du am Sonntag realisiert hast, dass es für einen Westkölner Vorortbewohner im Ziel was zu feiern geben könnte. Die Geschwindigkeit ist rasant und die Straßenverhältnisse lassen stark zu wünschen übrig. Aber wir sind fast da. Und fast unglaublich. Es gibt eine Parklücke direkt am Ziel. Da steuern wir rein und es macht sich schon Vorfreude bereit. Da driftet Michael Matthews mit seinem Subaru Impreza von links plötzlich völlig unvermittelt in unsere Lücke. Kurz macht sich Aufregung breit, aber die Besenwagenbesatzung macht ihm schnell mit gemeinsamer Überzeugungskraft klar. First come, first serve. Michael parkt ein paar Plätze weiter hinten und wir können loslegen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Ich würde jetzt ja fast gerne über den Matthews-Fall reden wollen, aber das heben wir uns ja irgendwie auf,
ja,
wie ich mitbekommen habe. Von daher.
Ja, wir haben heute einen Gast. Wer sich wundert, der kann uns bei Insights auch so zum Männerrennen in Flandern geben. Der konnte zwar leider nicht mitmachen. Ich habe jetzt nicht jemand aktuell Mitgefahrenes nerven wollen in dieser Woche. Das mache ich nächste Woche mit Roubaix, wenn es klappt. Ich hoffe, wir können nächste Woche den Roubaix-Sieger einladen, aber drücken wir erstmal da die Daumen.
Aber viel wichtiger ist ja, dass wir den heutigen Gast fragen, warum Mats Pedersen mit Schlauchreifen fährt.
Ja, und die Taktik grundsätzlich. Habe ich ihm heute Morgen nämlich schon nochmal geschrieben, so als ich ihm die Aufnahmemodalitäten hier per Voicemail durchgeschickt habe, habe ich ihm gesagt, er soll uns dann halt auch die Taktik von Mats bei Flandern erklären. Und dann meinte er, ja, er macht sich schon mal Gedanken.
da muss nämlich auch ganz viel Fantasie aufbringen, ne?
Ja, also, egal, sagen wir es so. Wir besprechen die Flandern-Rundfahrt, das aktuelle Thema Flandern-Rundfahrt auf jeden Fall heute mit unserem Gast und machen vorher alles andere. Andi, wo hast du Internet gefunden? Ach, bist du zu Hause?
Das war auf einmal wieder da.
Ach so, ja. Ich dachte, du.
Also auf allen Geräten.
Du bist noch unterwegs.
Das ist ausgefallen.
Ja, wie war's?
Ja, ist immer viel los da auf jeden Fall, ne? Bei der Flandern-Rundfahrt.
Wo habt ihr gestanden während dem Rennen?
Also jetzt nicht nur an Zuschauern, sondern auch, was wir da so zu tun haben. Und dann ist es trotzdem eigentlich dann am Ende ein cooler Tag, ne? Also so die Atmosphäre um das Rennen herum ist schon besonders. Und ich habe es mir dann auch, das Rennen selbst, schön authentisch in so einer belgischen Kneipe angeguckt.
Ja, ich habe das gesehen auf deinen Fotos. Oh, und jetzt geht's nach Roubaix am Wochenende?
Jetzt kommt nochmal Roubaix, letzte Pflasterrennen. Und dann geht es ja eigentlich weiter, eine Woche später Amstel Gold Race und Jardin-Klassiker. Da das nie so weit weg ist von Köln, bin ich da eigentlich immer bei fast allen Rennen auch da.
Fährt Morgado das auch, Roubaix?
Ja, der fährt. Mal sehen, wie er da zurechtkommt. Also so am Ende schnell fahren, das wird er da wahrscheinlich auch können, aber er ist nochmal ein ganz anderes Rennen als die Flandern-Rundfahrt, deswegen würde ich da jetzt im Gegensatz zur Flandern-Rundfahrt nicht unbedingt drauf wetten. Aber ja, irgendwie wird er am Ende wahrscheinlich vorne rumtauchen, aber ich glaube jetzt nicht ganz so weit vorne wie bei der Flandern-Rundfahrt.
Paul, wie geht's dir?
Boah.
Was geht so ab in Paul Voss Leben?
Hat sich wieder beruhigt eigentlich.
Wie beruhigt?
Ich weiß nicht, doch vor ein paar Tagen mal richtig aufgeregt.
Ja, das habe ich noch aufgeschrieben, das erste Thema hier.
Ach so, ja. Ich habe ja immer mal so emotionale Anfälle, weil ich den Radsport liebe, und habe ich gemerkt, wie tot du eigentlich innerlich sein musst.
Das war die beste Nachricht in dieser Gruppe seit langem.
Ja. Also ich weiß, dass du Emotionen haben kannst, aber manchmal... Manchmal glaube ich echt, du bist auch einfach nur so eine so KI-gesteuerte menschliche Hülle. Aber
ich bin nah dran an der KI auf jeden Fall.
Alles gut hier. Bin so ein Jedermann-Rennen gefahren und bin immer noch nicht gesund, ey. Das ist brutal. Es ist noch nicht so 100%.
Mir hat's auch so lange geschleppt. Ich glaube, jetzt so seit dem Wochenende habe ich es irgendwie.
Ich habe das erste Mal das Gefühl, geschafft. Dass mein Stoffwechsel wieder normal ist, also auch so bei längeren Einheiten, aber ja, jetzt fahre ich am Freitag nach Österreich mit meiner Content Crew und meiner Schwester zum ersten UCI-Rennen.
Österreich Gravel.
Genau. So ein bisschen beim Johnny Hogeland vorbeischauen, dem mal zeigen. Ja. Ey, der kennt kein, der weiß nicht, was Spaghetti-Eis ist.
Das gibt's das nicht in Österreich? Oder hat er es einfach noch nie bestellt?
Anscheinend gibt es auch nicht in Holland. Also ich glaube, es gibt es ja nur in Deutschland, oder?
Ja, aber Österreich am,
ist doch Deutschland.
Am See, ja, ist doch Deutschland. Nee, aber ja, muss ich erstmal.
Am See ist auch ein geiles Argument.
Ja, nee, weil das ist eine Urlaubsregion, deutschsprachige Urlaubsregion. Da würde ich jetzt tatsächlich davon ausgehen, dass es das Spaghetti-Eis gibt.
Eigentlich ist ja Spaghetti-Eis so das Feature von Deutschland und Italien, was in der Mitte, also in Österreich, auch bekannt sein sollte.
Döner reklamieren ja auch alle für sich, obwohl es in Berlin ist.
Die sind einfach zu nah dran an Italien und trauen sich das nicht.
Also es werden uns ja wahrscheinlich einige Österreicher schreiben. Also um diesen Hype mal wieder aufzunehmen, und es ist ja jetzt am Wochenende auch schönes Wetter, kann mal wieder jeder ein Spaghetti-Eis posten und einen Besenwagen taggen. Und vor allem Österreicher, falls es das bei euch gibt.
Ja, ich hoffe doch. Also ich rechne ganz fest damit, es einer dieser 100 Eisdielen, die es da, oder Eiscafés, die am See gibt, dass die ja Spaghetti-Eis haben.
Ich denke ja, also so, du bist ja noch so stark am Rätseln, was du mal machst, wenn du nicht mehr Profisport machen kannst. So, aber eine Eisdiele, die komplett auf Spaghetti-Eis spezialisiert ist, in einem Land, wo es das noch nicht gibt?
Na, ich finde ja, es gibt ja, also gerade so im Kölner Raum oder NRW-Raum, das gibt es bei uns ja relativ selten, gibt es Varianten von Spaghetti-Eis, gibt es Carbonara, Bolognese und sowas. Das finde ich dann schon echt, das finde ich dann merkwürdig. Ich finde, Spaghetti-Eis darf es nur in der einen Variation geben.
Es gibt echt eklige Sachen, naja.
Ja. Aber gut, wir schweifen ab.
Aber gut, ja. Ja, das Thema skippen wir auch, worüber wir uns so aufgeregt haben, oder? Also wir dürfen alle Internetführerschein abgeben.
Ja, letztens, genau. Andi hat gerade auch seinen Internetführerschein abgegeben.
Auf jeden Fall. Der taucht hier immer mal ab in unserem Zoom-Fenster. Also Paul und ich sind kurz alleine.
Ja, aber da ist er wieder. Aber wollen wir, genau. Aber ich möchte trotzdem, wer auch immer das erstellt hat, wir gehen nicht tiefer drauf ein, aber Kudos. Ihr habt dafür gesorgt, dass wir anderthalb Stunden lang oder zwei Stunden lang eine angeregte Diskussion bei uns im WhatsApp-Chat hatten.
Die absolut ausschließlich unter Einhaltung der Benimmregeln geführt wurde.
Ja, das sowieso immer. Aber ja, die Diskussion hat zu emotionalen Ausbrüchen meinerseits geführt, die gar nicht so negativ waren, die einfach nur die Liebe zum Radsport nochmal wieder gezeigt haben.
Also wer in einer X-Bubble unterwegs ist in der Radsport-Bubble, das ging um den Post, das deutsche Prominente bei der, ich weiß gar nicht, ob Deutschland-Tour soll es sein, ne?
Die beiden prominentesten deutschen Radfahrer, wenn man schon, kannst du schon so sagen.
Kommentieren sollten, ja. Vielleicht, das Thema kann ich hier vielleicht anschließen, denn ich habe mich irgendwie gefreut, beziehungsweise fand ich es spannend, so auf Instagram. Ich habe in letzter Zeit zwei Beiträge gerepostet von größeren so, ja, die Leute haben sich gefragt, warum. Also ein Beitrag war so, irgendwelche Rennradfahrer heizen in New York durch die Innenstadt.
Ja, ist ja nicht, nichts Neues.
Ja, ja, aber habe ich so ein bisschen auch so Hate-Zuschriften bekommen, so, wenn das cool ist und so, die tragen dazu bei, dass Rennradfahrer so schlechtes Image haben, Straßenverkehr, dies, das. Und das andere war ein US Postal Trikot, das habe ich gestern oder vorgestern gepostet. Ich habe es eigentlich gar nicht gepostet, weil ich das jetzt so besonders geil fand, sondern weil das große allgemeine Accounts waren, so Fashion oder so, das andere war halt so ein Lifestyle-Account mit Millionen Followern und die haben gar nichts mit Rennradfahren zu tun.
Ich glaube, Bastian Marx war in den letzten 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahren nicht mehr in einem Techno-Club unterwegs. Da hättest du dann schon gesehen, dass ab und zu mal Leute im Fahrradtrikot durch die Gegend laufen und dann eben solche, ja, wie bei alten Fußballtrikots, solche Dinger sind dann halt.
Ja, genau. Also in Berlin ist auch schon seit Jahrzehnten, trägt man auch gerne Netzhemden, also Schweißhemden im Club, aber es hat weniger was mit Radsport zu tun. Aber ja, nee, das finde ich jetzt auch, ich glaube, jetzt kommt es halt nochmal wieder mehr im Mainstream, aber wie Andi schon meint, das ist jetzt auch schon länger eigentlich ein Thema.
Ja.
Ja, Radfahren.
Basti ist halt, ist halt schon näher an der Grenze zum Boomer.
Ja, ey, das Trikot, das hat ja gar nichts damit zu tun, dass dieser erste Account, der war noch viel größer. Ich hab's jetzt natürlich.
Ja, wie heißen die denn?
Rausgeschrieben.
Grailed war der eine und.
Ja, das habe ich noch auf dem Schirm.
Na gut, aber Grailed ist einfach nur ist ein Reseller. Die haben wahrscheinlich wollen die Dinger wahrscheinlich teuer verticken, oder?
Ja.
Ja. So eine Plattform einfach nur.
Ja. Okay, ja, interessant. Das hört sich jetzt. Also ich war in einem Theaterstück. Und da ging es auch so auch so Fashion, was sich immer wiederholt. Jetzt höre ich mich wirklich an wie ein Boomer, ist mir aber egal, aber die Kids, ja, die sehen jetzt ja so aus, wie wir früher aussahen in deren Alter. Also ja genau die Klamotten.
Absolut.
Ich weiß nicht, was bei Andi auch so
war. Also wenn ich meine 2000er Stussy-Klamotten noch hätte oder 2001, 2er, dann würde ich jetzt auch genauso anziehen können.
Ja, auf 2001 jeden Fall. Warst du doch schon 21.
Nee.
Auf jeden Fall ist krass. Und da war echt so, ja, egal, ich weiß gar nicht, wo ich hin will, aber ich fand das nur interessant, aber auf jeden Fall nur eine Aussage, dass man sich nicht mehr in der Lage ist, neu zu erfinden, sondern einfach nur Sachen wieder reproduziert. Und das stimmt halt, ne? Also auch da im Radsport ist ja eigentlich so das Gleiche auch, was die Bekleidung angeht.
Hosen werden jetzt wieder kürzer.
Kurze Hosen, ja. Ja, und wir sind ja dafür da, in unserem Alter das dann scheiße zu finden. Ja. Das ist unser Job jetzt.
Ja.
Ah, geil.
Ja, finden wir scheiße?
Auf jeden Fall.
Ja. Also mir ist das wirklich egal. Ich will halt nur nicht, dass wenn ich mir eine Hose kaufe, dass ich dann nur noch sowas zur Auswahl hätte. Das würde mich tatsächlich ankotzen.
Dann müsste man halt die Tenlines wieder krass nach oben verschieben über mindestens einen kompletten Sommer.
Ich finde es auch tatsächlich, so lange Sachen im Sportkontext irgendwie auch ästhetischer. Also ich finde zum Beispiel auch beim Laufen, diese ganz, ganz kurzen Hosen, die Männer auch tragen, tue ich mich schon irgendwie, die trägst du auch in deiner Freizeit. Du und Kadir. Das ist auch so, Kadi hat ja im Sommer immer ganz kurze Jeans-Shorts an. So, wo man ja auch, wo es ja ab und zu, kann es schon zur sexuellen Belästigung kommen, weißt du? wenn sie zu weit hochrutscht und ja, du
früher
bist ja auch.
Früher hatten wir
so
dazu gegeben. Noch Kniestrümpfe an.
Und ich finde dann
das
interessant.
War auch eine gute Zeit.
Ich finde interessant, dass du das machst, casual, aber dann so ganz kurze Radhosen schlimm findest.
Ja, aber an die langen musste ich mich auch noch lange herantasten.
Ja.
Aber jetzt finde ich es auch sehr gut.
Die kaschieren gut, die Langhosen.
Ja, ey, ich habe noch letztes Allgemeinthema. Ich muss mich nur mal kurz kotzen, wie schlecht es mir eigentlich geht. Seit dem Wochenende fühle ich mich wieder halbwegs gesund. Und gestern bin ich ein bisschen Intervalle gefahren. Alter, bin ich im Arsch heute. Fuck. Ich bin 4x5 Minuten gefahren. Hab zufällig Ole Tyler getroffen, der ist so nebenher gefahren. Schön so, keine Ahnung, GA2 oder so.
Fährst du dann Auto? Einfach so irgendwann so Intervalle, weil du dir denkst, ach, heute mache ich mal schnell
so,
und dann fahre ich, oder hast du so einen langfristigen Trainingsplan?
Mein langfristiger Trainingsplan ist, wenn ich mich gut fühle, fahre ich einmal die Woche V2 Max Intervalle. Und dann kann man ja am Wochenende nochmal irgendwo schnell fahren, wenn man Bock hat. So, das ist eigentlich alles.
Okay. Und dann stoppst du diese wirklich ab oder hast du dann einfach so eine Strecke, wo du mal ein bisschen Gas gibst?
Nee.
Und fährst du dann extra deswegen so eine Strecke, weil du weißt, jetzt hier fahre ich 4x5 Minuten?
Ja, gestern bin ich an die Halle gefahren.
Okay, da fährst du nicht 5 Minuten rauf, oder?
Ja, doch, klar. Die eine Seite fahre ich sogar 6 Minuten rauf.
Okay. Also würde ich jetzt mit Sicherheit mindestens auch brauchen, aber
ja,
ich dachte eigentlich nie, dass das Ding länger als 5 Minuten ist.
Nee, ich glaube, der Komm auf der einen Seite ist 4 Minuten und auf der anderen Seite ist aber auch über 5 Minuten.
Okay.
Oder ganz knapp drunter. Ist schon, kann man schon, also ich kann da Intervalle fahren.
Gut.
Ja, alles klar. Mir geht's schlecht. Mal gucken, wie lange das anhält.
Übertraining. Ich habe mich auch schon gewundert, dass du nicht jetzt auch schon wieder im Trainingslager bist. Sind ja Osterferien, oder?
Ja. Ich war aber irgendwie im Stress, keinen Bock auf. Ich könnte ja tatsächlich, also, aber ich habe keinen Bock auf Fliegen oder sowas.
Gibt es eigentlich irgendein sportliches Highlight dieses Jahr?
Nee, ne? Nicht wirklich. Also ich bin offen für Vorschläge, aber
ach, nix. Uziren. Nee, egal, das Thema machen wir
ich
nicht.
Ich habe tatsächlich ein Kilometerziel, aber das sage ich, verrate ich nicht.
Können wir raten? Okay.
Nee. Du kannst jetzt dir eine Überleitung zum nächsten Thema überlegen.
Ja, bei Kilometerziel sind wir doch ganz schnell bei dem Statement zu SD Works oder für SD Works zu Wollering, oder?
Da hätten wir bei kurzen Frauenhosen schon hinkommen können.
Ja, also.
Ja, okay, wir sind jetzt bei Profisport. Also, ja, wer bis jetzt da ist, jetzt geht's los.
So prinzipiell habe ich so ein bisschen das Gefühl, SD Works ist gerade nicht so oft auf der Höhe, oder? Kann das sein? Also, so.
Sportlich.
Ja, okay, die fahren immer noch gut. Es ist so wie, wenn man über Wismar Liese Bike sagt, die fahren gerade nicht gut, aber sind immer noch, also gewinnen dann trotzdem irgendwie so ein Rennen, weißt du? Aber halt mit dem, was man gewohnt ist, habe ich so ein bisschen das Gefühl, da herrscht so ein bisschen Chaos. Gibt doch dieses eine geile Bild von der Runde, wer muss schieben? Kopecky schiebt einen Berg hoch und Wollering fährt rechts daneben und sagt irgendwas zu ihr. Ja, es ist so witzig. Aber das ist irgendwie so ein bisschen bezeichnend für das, finde ich, wie das Team gerade irgendwie auch so fährt.
Ja, aber weißt du, welches Statement ich meine?
Ja, ja, klar. Das dazu, dass sie quasi mit Kopecky verlängert haben und mit Wollering nicht und dass sie ihr eine Deadline.
Sie haben gesetzt. Ihr ein sehr gutes Angebot gemacht, haben sie gesagt.
Ja.
Und genau. Das Management hat nicht darauf reagiert und deswegen gehen sie jetzt davon aus, dass sie woanders weiterfährt.
Ja.
Ja, es war ein bisschen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Andi, kann man ein Statement dazu machen, wie das jetzt so aus Management-Sicht ist? Es wirkt von außen irgendwie ein bisschen unprofessionell, so Patrick Lefebvre-mäßig halt.
Ja, wieso das Team, also wenn das Team weiß, dass sie geht, kannst du doch einfach sagen, also dass sie nicht bleiben wird, ne, oder?
Also aus dem Statement ging ja nicht davon hervor, dass sie das jetzt zu 100% wissen, sondern einfach, dass man sich noch nicht gemeldet hat.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Gerüchte und das Angebot von dem UAE-Team stimmen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie da unterschreiben wird, weil ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendein anderes Team mitmischen könnte bei so einem Angebot. Ja, also auch nicht ansatzweise. So, wenn man jetzt sagen, also es kommt wahrscheinlich keiner an 20%, also zwar weniger ran, wo man vielleicht überlegen könnte, okay, dafür fahre ich lieber woanders. Aber ich denke.
Ist kein anderes Team, ist kein anderes Team bereit, eine Million zu zahlen?
Die Frage ist, ob es nicht kann. Ja, also es ist schon
auch Track nicht.
Krass großer Teil vom Budget wäre es dann. Track muss man ja sagen, weiß ich gar nicht, wie viel Platz die jetzt in der Mannschaft nächstes Jahr haben und wie da die Planungen aussehen.
Ja, die werden schon einen Platz haben.
Ja, vielleicht.
Für Demi Vollering, wenn man wollte.
Vielleicht gab es die Idee gar nicht. Also ich weiß auch nicht, ob da jetzt nicht noch andere Teams drin sind, aber auch dann, ob man dann in solche Gehaltsklassen vorstoßen kann, ist halt dann nochmal eine ganz andere Frage. Also klar, denke ich mal, jedes Team fände es cool, wenn Demi Vollering in der Mannschaft wäre. Aber die Budgets sind da, glaube ich, doch ein bisschen deutlicher auseinander als bei den Männern in der World Tour. Also klar, da gibt es auch große Budgets, aber ich glaube, bei den der Frauen World Tour, so wie es ich gehört habe, sind das schon 50% weniger zu Platz 2. Und dann wird es natürlich, ja, kannst es ja ausrechnen, ne? Wie viele Teams dann überhaupt in der Lage wären, 1 Million vom Budget in den Fahrerin, für eine Fahrerin auszugeben.
Das Statement las sich halt so ein bisschen beleidigt. Und das ist halt so das daran,
voll,
was ich so ein bisschen unprofessionell fand. So, warum muss man das so öffentlich kommunizieren, wenn man eigentlich gar keine Gewissheit über irgendwas hat? Wieso trage ich es dann so in die Öffentlichkeit?
Ja, vielleicht wollten sie auch nicht alles sagen, was sie jetzt.
Ja, genau, keine Ahnung. So. Das ist so, naja, Radsport halt noch irgendwie so Schülerbusiness.
Ich fand auch den Zeitpunkt und den Ton der Nachricht sehr, erstmal sehr eingeschnappt, plus der Zeitpunkt. ist aus meiner Sicht, der nicht im Management arbeitet, bewusst so gesetzt, dass es sie so ein bisschen von der Seite anhaut, weil sonst hätte sie dann einfach auch warten können bis nach den Klassikern. Es war gar keine Notwendigkeit, das jetzt genau rauszuhauen. Vor so wichtigen
Rennen. Wieso mache ich denn eine Fahrerin, die mindestens noch diese komplette Saison, die noch sehr lang ist, für mich fährt, so dumm von der Seite an? So, das traf ich nicht.
Ja, wurde der Federhandschuh ausgepackt.
Definitiv.
Genau, aber Marlen Reuser, gute Besserung an der Stelle.
Auf jeden Fall. Ich wollte schon bei Henny mal kurz nachhaken, aber habe ich nicht gemacht.
Alter Schwede,
aber der wird mir auch nicht viel mehr sagen können, als dass es ihr nicht so gut geht gerade.
Ja, willst du kurz sagen, was sie alles gebrochen hat? Weil ich kann mich nicht an alles erinnern.
Ich weiß nur Kiefer auf der rechten Seite und irgendwie, es stand halt im Statement zu lesen, 8 Zähne. Ich weiß nicht, ob die stand gebrochen. Ich weiß nicht, ob die jetzt rausgehauen sind oder irgendwie gerissen sind oder, es klingt auf jeden Fall echt nicht geil.
Ja. Er ist echt krass.
Zu noch andere Knochen am Körper? Hat das noch jemand gelesen? Ich weiß es nicht.
Ja, das ist schon krass auf jeden Fall.
Das ja, schade. Also sagen. Marlen Reusser, Paris-Roubaix wäre ich ja auch jedes Jahr noch für zu haben.
Ja. Wenn wir jetzt schon bei Knochenbrüchen sind, ne, können wir die Kranken das nochmal weiter durchgehen.
Geile Überleitung, Paul.
Ja gut, aber ist ja so.
Doch, richtig geil.
Ja. Wout van Aert.
Wout van Aert auch einige Knochenbrüche, ja.
Rippen und Schlüsselbein, ne, war das. Und Jasper Stuyven auch.
Und das Sternum, Brustbein hat er auch gebrochen.
Ah, das auch noch, oh, herrlich. Stuyven Schlüsselbein, ist richtig? Nee, ja. Doch. Aber da kam halt echt die Frage auf, ne? Warum muss man am Mittwoch vor der Flandern-Rundfahrt noch so ein Rennen fahren?
Das habe ich mir halt gedacht. So. Okay, das ist wahrscheinlich irgendwie so Tradition, das so zu machen, aber
weiß nicht, ob eher im Gegenteil. Also ich habe mich jetzt auch ganz ehrlich bei den großen Favoriten gefragt, warum die jetzt das Rennen mitnehmen. Mhm. Von Mats weiß ich, dass er einfach im Vorfeld gesagt hat, ich habe eine super Form und ich will jede Chance einfach mitnehmen, Rennen zu fahren und Rennen zu gewinnen. Aber in der Vergangenheit hat man eigentlich die großen Favoriten eher nicht bei den Mittwochsrennen am Start gesehen. Die haben dann auch ja bewusst das Risiko vermieden oder auch einfach zur Belastungssteuerung nochmal spezifischer trainiert. Also ich habe mich gewundert, dass das Rennen tatsächlich mit 2 von den 3 Top-Favoriten der Runde besetzt wurde. Ich meine, Van der Poel hat im Vorfeld gesagt, dass er es eventuell, falls ihm noch Form fehlt, mit dazu nehmen würde, weil er halt auch wenig Vorbereitungsrennen gefahren ist, beziehungsweise eigentlich gar keine ist, mit Milan Sanremo direkt eingestiegen.
Aber ich finde das auch in dem heutigen Radsport, also ich meine, die Jungs, ne, die werden das besser wissen als ich hier vor so einem Mikrofon und auch die innerhalb von Teams, aber die Rennen werden immer intensiver, also auch immer psychisch und körperlich anspruchsvoller als früher, wo du irgendwie dann auch vielleicht noch mitgefahren bist und dann bist du vielleicht noch mal rausgegangen, wie auch immer, aber sich das so wenige Tage vor so einem krass wichtigen Rennen, also was ja so die Saison toppen kann, also quasi als erfolgreich beschließt oder halt eben nicht, dass du dann sowas fährst, plus das Risiko, ich meine, das ist eine Woche vorher, das verstehe ich, das ist halt ein normaler Rennen, also wenn da was passiert, das passiert halt, aber so wirklich so ein paar Tage vorher, das kann ich nicht, das ist so wie wenn du als Mathieu van der Poel jetzt einen Scheldepreis fährst und unbedingt im Finale mit reinhalten willst, obwohl du weißt, dass das Risiko von einem Sturz einmal 50-50, also vielleicht sogar höher. Und so ungefähr ist das für mich in der Wahrnehmung und das kann ja, ich
ganz
nicht.
Ganz so krass ist es nicht, ne?
Ja, okay, Shell-Preis ist wahrscheinlich jetzt nochmal höher, aber auch.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Wie sehr du dich ins Loch reinfahren könntest, rein theoretisch. Ich meine, das war ja brutal gefahren. Du hast gesehen, dass Jorgensen, der war nicht erholt. Also kannst du erzählen, was du willst. Der war bei der Flandern-Rundfahrt nicht so gut, wie er bei, was war es?
Ja,
E3?
Aber E3, das, ne? Da haben wir schon die letzten Wochen drüber geredet, ne? Das war vielleicht auch eher so zu früh gepiekt. Also ich meine, guck mal, wie er bei Umlaub drauf war. Das ist jetzt, wie lange genau her?
Ist schon.
Dazwischendurch halt noch Paris-Nizza. Ja. Also auch.
Hat ja auch alles mitgenommen.
Anders gefahren als ein normaler Klassiker Fahrer. Ja, also Paris-Nizza, klar, fährst du, aber du fährst eben nicht auf Gesamtwertung. So, und war natürlich,
Wer sich übrigens fragt, worüber wir reden, das Rennen hieß, warst du aus Flandern?
Du warst aus Flandern, ja.
Und wer da auch gestürzt ist, ist, um es kurz vorwegzunehmen, kleine Info für später, unser Gast heute, nämlich Edelhelfer von Mats Pedersen, Alex Kirsch, der hat sich da die Hand gebrochen. Ja. Also gab großen Sturz der Favoriten auch. Also es war irgendwie so, ich habe das in diesem Video noch versucht nachzuvollziehen, aber ich konnte es gar nicht so richtig ausmachen. So, es soll Wout van Aert am Hinterrad von Thijs Benoot gewesen sein. Ne? Ja. Thijs Benoot geht aus dem Sattel. Ja, aber das,
man muss erst mal sagen, mit jetzt wird sie ja für die nächsten Jahre nicht mehr gefahren, diese Anfahrt zu dem Kanarienberg, heißt der Anstieg. Die war schon die letzten 20 Jahre, also ist da eigentlich fast immer was passiert oder kurz vorher. Man fährt halt eine zweispurige Straße, eine gute Straße bergab, da hat man so ein Kopfsteinpflaster, eine kleine Kopfsteinpflasterabtrennung und dann nochmal einen Radweg, der in dem Rennen meistens auch befahren wird und fährt dann in vielleicht einen 2 Meter breiten Feldweg rein, 90 Grad Rechtskurve. Ja, also die Abfahrt ist auch super schnell. Ich denke mal so knapp 80 werden die da drauf gehabt haben. Und jedes Jahr haben sich die Fahrer schon beschwert und erst jetzt nach so einem großen Sturz wieder, der ja fast zwei oder mehrere Favoriten einfach für die Flandern-Rundfahrt aus dem Rennen nimmt, den lässt man jetzt die nächsten Jahre weg oder das wird halt nicht mehr so gefahren.
Statement kam jetzt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ja.
Und ja, da muss man sich halt wieder fragen, warum muss das erst so weit kommen? Ja, also,
ja. Aber ich finde, es gibt so zwei Abfahrten, das ist einmal die und dann die, aber auch die vom Quaremont runter auf der breiten Straße. Das ist für mich auch so zwei Abfahrten im Radsport, die ich mir so wünschen würde, dass man die halt nicht rausnimmt. Auch die vom Quaremont runter ist jedes Mal, die ist einfach so breit, die Straße, dass jeder vorne fahren kann. Du hast auch mit so ein bisschen Gegenwind. Oh, das Ding ist echt die Hölle, ey. Also da wartest du auch jedes Mal drauf. Da braucht ja nur einer stürzen. Da hast du richtig Schaden.
Die gleiche. Also es geht dann so schnell.
Genau.
Wie eben bei dem Sturz jetzt bei Dwarsdorf Flanerin. Ja, es passiert halt bei den Rennen. Ne? Also das Stürze.
Ich glaube,
Positionskämpfe sind da an der Tagesordnung.
Ich glaube, in diesen Sturz kriegen wir auch gleich nochmal einen Inside-Einblick.
Genau. Der war ja mit ganz vorne dabei.
Ganz vorne dabei. Ja, ja. Also Lazarett, Krankenwagen geht weiter. Arnaud Delis auch ausgestiegen aus seiner eigenen Klassiker-Kampagne, weil lief nicht so richtig. Und dann jetzt mal beim Blut-Setup-Check gewesen und scheinbar Borreliose festgestellt worden. Blöd.
Ja, ist, glaube ich, nie cool, ne? Der Zeitpunkt ist für den natürlich auch sehr unpassend. Ich denke mal, der war eigentlich auf einem guten Weg. Ja, wir haben ihn ja noch gesehen bei unserem Teneriffa-Trainingslager.
Der
Gran Guanche. Da fand ich, sah er schon sehr fit aus für den Zeitpunkt. Vielleicht ist das jetzt die Ursache, dass er nicht so den eigenen Vorstellungen entsprechend gefahren ist. Wahrscheinlich auch nicht der Vorstellung vom Team. Das hat man erst so vermuten können, ne? Dass so das Team einfach unzufrieden war, dass da vielleicht Konflikt innerhalb der Mannschaft gibt, wo man sich dann jetzt irgendwie entschieden hat, okay, die Klassiker-Kampagne blasen wir jetzt mal ab. So kann er sich jetzt auf die Regeneration konzentrieren und vielleicht dann auf Olympia als nächstes großes Ziel. Ich weiß nicht, ob er zur Tour fahren sollte dieses Jahr. Aber Olympia mit Sicherheit ein Rennen, bei dem er als Favorit mit an den Start gehen könnte.
Das habe ich eben noch bei der letzten Lazarett-Diskussion vergessen. Wird das vielleicht auch Wout van Aert machen? Also für ihn stellt sich ja auch die Frage, okay, der ist jetzt all in gegangen eigentlich für Roubaix und Flandern.
Und Giro.
Ja, ja Chiro, keine Ahnung.
Aber ja, das hast du jetzt, ja, keine
ja, ja, haben die irgendwie gesagt, aber hat er ja selber gesagt, dass ihm die Klassiker wichtiger sind und dass er da topfit sein will und hat jetzt da ja auch irgendwie seine Vorbereitung voll drauf ausgerichtet. Aber es findet nicht statt. So Knochenbrüche sind ja jetzt besser abzuschätzen, wann und wie die verheilen als eine Borreliose. Der wird halt auf jeden Fall in einem Monat spätestens wieder stabil trainieren können.
Ja, ich also mittlerweile, also wir scherzen ja auch mal so ein bisschen rum, dass er aber der ewige Zweite ist und so, aber also ob der nicht mal irgendwie so einen Knacks wegbekommt mit diesen ganzen Sachen. Also erstmal, dass er gegen Mathieu meistens verliert. Oder also was, ja doch verlieren ist das richtige Wort, weil er gewinnt dann nicht. Mhm. Und dann jetzt dieser Sturz mit der ganzen Vorbereitung, weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, ja, ich bin mal gespannt, wie oft er das noch so machen würde, weißt du, also nochmal auch so viel investieren. Ich weiß nicht, wie sein Privatleben ist, aber der hat jetzt auch zwei Kinder und so, also ist jetzt auch, wird er sicherlich auch nicht einfacher mit dem Alter. Ja.
Blöde Frage, aber hat Wout van Aert schon mal ein Monument gewonnen?
Sanremo hat er doch gewonnen, oder?
Mhm. Ja. Sanremo hat er gewonnen, okay.
Ja.
Da habe ich, hab ich nur die Couch im Kopf, wo er auch nicht gewinnt.
Aber das wird, ja, also jetzt mit den Leuten, die da hochkommen, der eine, wo Andi sagt, so ein portugiesischer Landmann, der wird, Landsmann, der wird bei Tier alles gewinnen, bei den Klassikern, der Kopfsteinpflaster nicht mag. Und dann hast du irgendwie Mathieu van der Poel, der sich immer wieder darauf konzentriert und glaube ich auch, so wie Cancellara sagt, eventuell diesen Rekord auch einstellen kann, von den meisten Flandern-Siegen. Das wird halt du nicht hast einfacher.
Ein Jürgensen, der plötzlich stark ist, du hast ein Sheffield und ein Thaling, die super stark sind. Aber was mache ich jetzt als Wout van Aert? Auf die Diskussion will ich eigentlich mit euch beiden raus. Welche Saisonziele setze ich mir jetzt?
Ich glaube immer noch
Olympia?
Ich glaube immer noch Giro. Ja. Giro und Olympia.
Giro. Ja, Giro ist schon unwahrscheinlich, oder? Also ich weiß nicht, wie lange er jetzt zumindest wirklich nicht trainieren kann.
Der ist ja schon operiert.
Obwohl du wirst ja nach der Klassikerphase wirst du auch eigentlich wahrscheinlich einen Pausenblock gesetzt haben.
Genau.
Den du jetzt halt früher gesetzt hast und am Ende dieses Pausenblockes wird er wahrscheinlich so weit verheilt sein, dass er zumindest schon wieder.
Ja, aber in vier Wochen. Chiro geht in knapp über vier Wochen los.
Also, halte ich ja auch für Quatsch.
Der wird Chiro nicht gewinnen, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er ihn fährt und ich glaube auch, dass er gut fährt.
Kann er ihn, vielleicht fährt er ihn einfach nur für Form und setzt auf Tour.
Nee, aber ich glaube nicht, ich glaube, es war immer der Plan, dass er auf Olympia auch geht, oder nicht?
Ja, ich denke schon. Also,
und dass er deswegen die Tour halt eben auch nicht fährt, weil ich glaube, es lässt sich halt auch diese hundertprozentige, ist halt schwer, sich dazu zu fokussieren. Und nimmst du als Wismar-Liesebike einen Fahrer mit, wo du weißt, der geht irgendwann raus, wenn du eventuell in der letzten Woche aber eigentlich den auch noch bräuchtest, um das Trikot zu verteidigen. Das sind ja auch alles so Faktoren, die muss man mit einbeziehen.
Wer geht denn noch auf Olympia eigentlich? Was ist das für ein Kurs? Ist das ein klassischer Kurs? Oder?
Das können wir schieben, das Thema noch. Er ist klassischer Sprinterkurs, ja. Aber so Arnaud-Delis-Kurs, Laporte-Kurs, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, das sind so die...
Jasper Philipsen.
Die könnten dann allerdings nicht, glaube ich, alle in einer Mannschaft fahren.
Zumindest mal stimmt.
Delis, van Aert
Remco
und...
Remco Evenepoel.
Ich glaube, die haben vier Plätze, oder?
Ich weiß es nicht. Das Rennen ist sowieso nicht groß besetzt. Ich glaube, 60 Fahrer insgesamt nur oder so. Ist total...
Hä?
Ja, super wenig auf jeden Fall.
Nee, schon mehr als 60, aber es ist wenig, ja.
Oder, ja, also man vielleicht hat man auch so gesagt 60, die aus der World Tour auf World Tour Niveau fahren, sagen wir mal so. Mhm. Ja, ist ein gutes Thema für einen anderen Zeitpunkt auf jeden Fall. Das
ja,
immer
klar,
spannend.
Definitiv. Ich habe es nur jetzt so rausgekramt, weil Wout van Aert da ja jetzt vielleicht seine Saison irgendwie umschmeißen muss. Ja. Okay, dann machen wir jetzt Frauenrunde und dann schalten wir Alex zu, würde ich sagen.
Ja.
Frauenrunde auf jeden Fall ein mega Rennen gewesen. Also natürlich nach Männerziel erst zugeschaltet, aber ich war ultra entertained bis zum Schluss.
Ich war immer gerade, habe ich eigentlich Shirin van Anrooy gesagt? Letzte Woche?
Ja, weiß ich nicht mehr. Ich
glaube schon, oder?
Kann schon sein.
Ja, aber ich hatte bei dem auch lass mal gerne wieder von hinten anfangen, also quasi vom Ziel und dann Vorsprung. Ich dachte, die verkacken es schon wieder. Dass sie eine Fahrerin zum Ziel fahren, aber die hatten die gleiche Konstellation schon mal, plus in dem Fall war es, glaube damals Marianne Voss bei welchem Rennen war das?
Ja, auch beim Umlob, oder?
Beim Umlob. Da war es, glaube ich, Marianne Voss, ne? In der Position. Und jetzt war ja wieder die gleiche Konstellation.
Ja, aber deswegen haben sie extra Neva Dommer mitgenommen.
Ja. das war auch ein bisschen schwer anzusehen, leider. Ja, also, nee, du hattest auf jeden Fall auch gesagt, du würdest Kasia extrem gönnen. Mhm. Dann haben wir aber alle gesagt, es wird nicht passieren. Zweiter Platz, alle Ehren wert, aber da habe ich mich auch gefragt.
Die hat ja 5 Jahre kein Radrennen mehr gewonnen. Tja. Kann es sein?
Wer?
Oder kein World Tour. Kasia hat seit Ewigkeiten, oder?
Nee, ich glaube,
so,
die
das war so eine absurde Zahl.
Die Gravel-Meisterschaft war das erste Rennen seit langem, ja?
Nee, ja. Aber auf der Straße meine ich jetzt. Das war so ewig. Das war so eine Zeitabstand, den ich gar nicht glauben konnte.
Lange her. Weil leider ist halt immer jemand dabei, der schneller sprinten kann. Ne?
Ja, das ist halt echt krass. Ja. Ich hasse Pro Cycling Stats. Wenn ich da Kasia einkomme, da kommen da alle.
Ja, aber, du musst, schreib Cut, einfach nur K-A-T. K-A-T-A.
Du musst auch hin. First Cycling benutzen, Paul.
Ja. das ist unglaublich. Ja, okay, egal.
Ja, nee, es ist wirklich so, weil die Siege, das neueste Datum ist 2019.
Ja, krass.
Ja, 2019 Amstel Gold Race gewonnen.
Das ist brutal, oder? Wie oft war die seitdem zweite und dritte oder vierte bei so großen Rennen? Sehr oft.
Ja.
Ja.
Schade. Ja, aber ich hab's auch währenddessen schon so Wilma mitkommentiert, die darf jetzt eigentlich nicht mehr vorne fahren hier. Sie darf keine Führung mehr, also spätestens die letzten 2 Kilometer keine Führung mehr fahren. Und ich weiß nicht, hat sie im Ziel sah es so ein bisschen so aus, als wäre sie unglücklich. Man konnte es aber nicht so richtig sagen, ob so Freudentränen oder.
Ich glaube, die waren mega happy, oder?
Unglückstränen waren.
Das war eher mein Eindruck, dass sie so mega happy war. Also ich habe zumindest nur einen so einen Shot gesehen, also auch mit der Kamera, wie sie halt irgendwie aus der Flasche trinkt und ein Teamkollege um sie rum ist und sie schien voll happy zu sein mit dem Platz.
Okay.
Aber
ich habe das dann fehlgedeutet, vielleicht ja, auch, vielleicht oder du auch. Hast fehlgedeutet, ja, genau. Keine Ahnung. Aber wenn sie wirklich so geheult hat und so den zweiten Platz als nicht Erfolg gesehen hat, dachte ich mir halt auch so, wenn du wirklich gewinnen willst, dann darfst du am Schluss nicht mehr fahren. Dann mit 2 aus einem Team. Aber naja. War wahrscheinlich auch schwierig aus der Situation raus. Ich glaube, die beste Sprinterin ist sie jetzt auch nicht. Aber ich glaube, sie hat auch eine Weile gedacht, dass sie gewinnt im Sprint.
Ja.
Lamborghini kam dann um die andere Seite rum.
Ich fand es aber, was ich vorhin eingangs gesagt habe, dass so SD Works, dass sie so ein bisschen zerfallen gerade bei den Rennen. Ich finde, das war da jetzt schon sehr prägnant. Also die waren auf jeden Fall nicht das dominierende Team. Also ich hatte eh nicht das Eindruck, dass irgendein Team wirklich so richtig die Kontrolle hatte. So Trek, Lidl Trek war am Ende offensichtlich das stärkste Team mit 2 Frauen auf dem Podium, aber war ein sehr hektisches Rennen auch, oder? Brutal aggressiv. Also das
die Schlüsselsituation war ja dann ähnlich wie bei den Herren, dass jemand absteigen musste oder halt zum Absteigen gezwungen war am Koppenberg. Und danach hat sich ja dann die Gruppe formiert, aber in der Situation sind halt die 2 Favoritinnen von SD Works nicht dabei. Aber Lorena Wiebes hat es tatsächlich geschafft gehabt, in der Spitzengruppe dabei zu sein. Aber ich dachte dann so, oh, die fährt mega schlau. Die macht nichts und hängt sich drauf und hatte bis dahin ja schon einige Anstiege hinter sich gebracht, aber hat es dann doch nicht geschafft, alle Anstiege vorne mitzufahren, habe ich mich schon gewundert, wie stark die ist an dem Tag. Aber ja, also Kopecky und Vollering, beide nicht auf der Höhe der Dinge in diesem Rennen. Was da vorher passiert ist, wissen wir natürlich nicht genau, ob die da vorher schon irgendwie einmal defekt hatten oder was und irgendwie Kraft, Energie verloren haben, unnötig. Aber Demi Vollering fährt dann nochmal alleine an die Spitzengruppe ran. Was auch ein mega geile taktische Situation war, wie vorne Kasia Nivadoma und ich glaube wirklich Elisa Longoborghini, wenn die Vollering von hinten gesehen haben, auf 20 Meter ran, voll attackiert haben und die Gruppe nochmal von ihr wieder weggefahren haben. Und das muss ja wirklich mental richtig krass geknackst haben, da immer kurz fast dran zu sein und irgendwie zwei oder dreimal dann die Gruppe wieder auf 100 Meter zu verlieren. Ja, und dann kann die da halt auch nichts mehr nach vorne bewerkstelligen, als sie in der Gruppe angekommen ist. Und die hat, glaube ich, auch relativ geil, ich habe es gar nicht im O-Ton gehört, aber relativ geiles Interview dann im Ziel gegeben, ne, dass sie völlig im Arsch ist. Und
das ja, alle, ne?
Ultra das Rennen
das,
war.
Das, ja. Alle waren Tüten zu, aber ja. Ich fand Longoborghini, die war schon brutal stark, ne? Also die war wirklich richtig, richtig gut einfach. Hat dann halt aber auch ihre Teamkollegin, ich weiß nicht, ob das Teamtaktik war, dass Shirin van Androy vorne wegfährt, um Druck aufzubauen, ob das oder ob das wirklich ein Move war, wo sie wusste, sie kann vielleicht auch gewinnen.
Mhm. Beides, glaube ich, ne?
Wie bitte?
Beides, glaube ich.
Ja, aber es war ein mega starker Attacke. Ich meine, die fährt dann halt über, was ist der letzte Berg?
Paterberg.
Paterberg, ja. Fährt ja auch noch solo rüber und dann schließen die anderen beiden auch erst auf. Oder? So war das doch, ne? Ja, das fand ich schon mega stark, also so legen, wie jung die noch ist, ne? Das fand ich echt schon ziemlich gut und ja, ich meine, am Ende haben die, muss man schon sagen, verdient gewonnen. Kasia, ich würde mir wünschen, dass sie einmal wirklich halt durchzieht und riskiert. Die geht immer auf safe, weißt du? Also die macht immer sicher, dass da, wo sie ist, dass diese Gruppe ankommt und sie zumindest auf dem Podium ist.
Also jetzt riskieren in der Situation wäre gewesen, nicht mehr durch die Führung zu gehen.
Ja, yeah, genau.
Ja.
Also einfach so und dann gucken, was passiert.
Ja, ja.
Also entweder
ja.
fährt Shirin van Androy die ganze Zeit Vollgas, weil sie weiß, Borghini ist eh besser im Sprint.
Oder die zwei versuchen sie dann einzeln abzuhängen.
Ja, aber zumindest mal gucken, was passiert, weißt du? Ja, also ich weiß nicht, ob sie das so nicht in sich hat, so dieses... Ein Killerinstinkt hat sie ja, sonst wäre sie ja nie da in diesen Situationen. Also sie ist ja irgendwo auch gut, aber halt so mal wirklich zu riskieren. Weil halt drauf haben tut sie sowas, ein Rennen zu gewinnen, ne? So ein Klassiker. Also sonst bist du nicht andauernd da vorne. Dann bist du auch in der Lage, es eigentlich auch zu gewinnen. Aber ja, das ist schon sehr schade, dass das nie klappt. Oder lange nicht mehr geklappt hat, sagen wir mal so.
Ja, also auch halt mega geiles Rennen, auch weil SD-Works halt nicht da war. Ne?
Ja,
also genau, einfach auch mal neue Charaktere und Contender da so aufs Gas drücken können. So Puck Pieterse immer mit dabei, auch jetzt noch nicht den großen Sieg, aber so wie die fährt und so jung wie sie ist, da nochmal 2 Jahre auf dem Level.
Ja, das kommt dann auch.
Das ist der Demi Vollering-Tipp Nummer 2.
Ja, nee, Quatsch, das nicht.
Aber,
den habe ich mit Paul Lapera schon gemacht jetzt. Ja.
Aber was ich da interessant finde, ist halt, dass, oder nicht interessant, aber ich glaube, dass ein Marlon Reuser nochmal was verändert hätte. Also,
das kann sein,
die Dynamik nochmal ein bisschen anders gewesen wäre, weil die war ja richtig gut drauf. Also, ne, ich glaube, da hat man.
Kopecky muss ja wirklich irgendwie, also entweder ist die Form auch zu früh da gewesen oder irgendwas gehabt haben an dem Tag. Vielleicht weiße Hose und schlechtes Wetter.
Ja, das und ich wollte es damals nicht sagen, bei Strade, ich will jetzt auch nicht so dastehen wie so ein Klugscheißer, aber ich habe mir bei Strade, um echt zu sein, schon gedacht, sie sieht für mich nicht so souverän aus und fährt so souverän, wie sie es im letzten Jahr gemacht hat. Auch wenn sie da gewonnen hat und dann auch überlegen in dem Moment. Aber es war viel, viel bedachter. Wisst ihr, wie ich meine? Also nicht dieses, ich kann jetzt einfach losfahren, weil kann eh niemand mitfahren. Sondern es war viel mehr am Hinterrad sitzen, viel mehr auch quasi, also ich rede jetzt noch von Strade, viel mehr andere Fahrerinnen arbeiten lassen, als selber wirklich aktiv zu sein. Und ich finde die ganzen Klassiker jetzt, auch wo sie dann gut war, das ist oftmals immer nur aus einer Sprintsituation gewesen oder wo sie halt auch in der Gruppe war, aber selten halt diese überlegene Stärke, die sie letztes Jahr hatte. Also entweder
ich
heißt es,
die
ist nicht...
Ist so, also die fährt aber auch irgendwie offensiver und ich habe auch immer das Gefühl, dass so alle gegen sie fahren. So, ne?
Das...
So, oder ich glaub, letztes Jahr war sie schon eher so eine abwartenderen Rolle und hat dann einmal richtig Gas gegeben, alles abgehängt und dieses Jahr, also jetzt so bei den Rennen, die ich gesehen habe im Finale, hat sie auch immer jeden Move direkt zugefahren und so, nie gepokert. Da hat sie, glaube ich, im letzten Jahr so ein bisschen ja auch schon immer eine große Favoritin für die, bei jedem Rennen, klar, aber ich glaube so, vielleicht hat sie auch nicht so viele Freundinnen so im Fahrerfeld, ich weiß es nicht.
Ja gut, aber Flandern war schon, also sie hatte nicht die Beine. Also sie war nicht gut genug an dem Tag. Ich glaube, sonst wäre sie da gewesen. Also das, ich glaube, das war dieser abgehängt worden. Aber ich frage mich auch, vielleicht legt sie auch einen anderen Fokus. Also, weißt du, also vielleicht will sie auch gar nicht. Ich weiß es nicht, also für mich war sie letztes Jahr überragender in dem, was sie dann gemacht hat zum Teil in Aktion im Rennen, als dieses Jahr. Ich kann mir aber vorstellen, ich dachte gerade so, vielleicht die Tour, dass das eine größere Rolle für sie spielt und sie will, ich versuchen will, das auch mal zu gewinnen und vielleicht auch ein Weltmeisterin-Trikot, aber das passt dann ja mit Olympia nicht oder bringe ich da gerade was durcheinander? Wo Olympia oder ist die Tour der Frauen jetzt später wegen Olympia?
Ich meine, später.
Genau, okay. Die ist später.
Ja. Ja, dass sie vielleicht versucht, eher dahin, in die Richtung zu pieken und das für sie ein so großes Ziel ist. Da musst du ja auch Veränderungen durchleben, ne? Also auch in deinem Training, um da hinzukommen. Hm. Also ich weiß nicht, das war für mich einfach nur so ein Gedanke.
Also für mich jetzt so aus der Flandern-Rundfahrt auf jeden Fall, ich meine, hier können wir jetzt mal einen Ausblick geben, bei den Männern machen wir das gleich wieder mit Alex, aber gute Zeichen auch für Roubaix, weil Kopecky nicht überragend, Vollering jetzt sowieso vielleicht für Roubaix nicht unbedingt die absolut klare Favoritin gegenüber einer Longoborghini oder auch anderen, aber da ist ja jetzt wirklich die Karten nochmal völlig neu gemischt und SD-Works auf jeden Fall mit zwei Assen weniger, also so eine Kopecky natürlich immer noch ein Ass, aber Marlen Reusser ist raus und letztes Jahr Außenseiter-Sieg, Frauen-Roubaix und dieses Jahr mal schauen. Ich glaube, dieses Jahr hat man es vielleicht gelernt und lässt die Gruppe da nicht mehr so an der langen Leine.
Ich sag wieder Außenseiter-Sieg. Natürlich.
Franziska Koch.
Franzerwagen, genau.
Franzerwagen. Ja, also. Ich wär, also, wenn auf jeden Fall nächste Woche Besenwagen werden, gewinnt. Genauso wie Nils Poldit. Oder jeglicher andere deutsch sprechende Kandidat. Ich werde alles dran setzen.
Ich kann bei Frauen-Roubaix wirklich gar keine Prognose treffen. Ich finde das so ein. Also schwer vorhersehbar. Ich finde, da gibt es viele Kandidatinnen, die da irgendwie reinfahren können. Also bei den Männern finde ich...
Longoborghini Double kann ich mir auch gut vorstellen.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Vor allem mit dem Team, in der Kombination mit Schering von Anroy und so. Ich meine, Lissi Deignan ist leider verletzt. Wenn die jetzt auch noch da wäre, so allein Chloe von der Deigert Erfahrung her.
Noch. Die war ja jetzt...
Die fährt, glaube ich, nicht. Würde ich jetzt nicht, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber... Man darf bei Little Track nie vergessen, dass da Ina Teutenberg im Begleitwagen sitzt, also im Material, im Mannschaftswagen und dann natürlich auch taktische Varianten immer gut durchdacht sind, würde ich mal sagen. Ne? Weil ich glaube, 200 Rennen oder so hat sie gewonnen in ihrer Karriere. Die weiß auf jeden Fall, wie es geht.
Aber eine kurze Frage noch, bevor wir rübergehen. Denkt ihr, die Stimmung ist gut bei SD-Works? Ich meine, es ist nicht sarkastisch, also ist
nee,
es.
Nee, also.
Ich glaube, war die auch, noch nie, oder?
Auch diesen Post, ne, der hat es jetzt auch nicht besser gemacht. So zwischendrin hatten die es mal ganz gut im Griff. Also ich glaube, Kopecky und Vollering sind jetzt bestimmt nicht die besten Freundinnen, aber die sind beide so erfolgreich, dass man sich halt da auch so ein bisschen jetzt nicht unbedingt so wie Strade letztes Jahr gegenseitig absprinten muss, sondern die Erfolge so ein bisschen absprechen kann. Hatte ich dieses Jahr so den Eindruck. Aber ja, wenn jetzt eine das Team verlässt und das Team sich ganz klar hinter die andere stellt, ist das jetzt natürlich nicht zuträglich.
Ja, weil, wie gesagt, also bei Little Track hat man das Gefühl, das ist so eine Einheit und dazu haben die einfach mega starke Fahrerinnen gerade. Und bei SD-Works haben sie viele individuelle Talente. Das ist wie so eine richtig gute Fußballmannschaft, so Real Madrid, weißt du, so ganz, ganz viele teure Spielerinnen, die aber nicht zusammen gerade funktionieren.
Ja, also wenn die wieder mehrere ins Finale bringen, dann ist vielleicht auch mal so eine Situation so eine für eine Schirin van Anroy, ne? Die ist halt so stark gefahren dieses Jahr, wenn die abwechselnd attackieren und kann halt auch entweder Longoborghini oder sie oder wer auch immer durchkommen.
Ey, bei Longoborghini so jedes
keine
Mal.
Keine Ahnung, Ellen van Dijk, die fährt doch bestimmt auch.
Longoborghini, jedes Mal, wenn ich, also jedes Mal, wenn es zum Sprint kommt, aus der Gruppe von Longoborghini drin ist, gehe ich nicht davon aus, dass Longoborghini gewinnen kann, weil ich sie nicht abgespeichert habe als Sprinterin, einfach nur aus dem, oder dass sie schnell ist, einfach nur aufgrund dessen, dass sie italienisches Meisterin-Trikot anhat. Und italienische, also beim Männerbereich, italienische Meister waren für mich nie Sprinter. Weißt du, ich meine, also es ist immer so, das ist so, so mit mir, in meinem Kopf so.
Cippo war bestimmt italienischer Meister, aber es ist halt 90er gewesen.
Ich glaube nie, oder?
Doch, müssen wir mal nachgucken.
Ja, Andi guckt nach.
Ich guck nach. Ja, ist natürlich schwierig bei dem Fahrer jetzt so auf die Schnelle die Top-Results zu gucken. Ich guck weiter. Ich guck weiter.
Ja, auf jeden Fall, das bin ich mir verknüpft.
Italienische Straßenmeisterliste einfach eher gucken.
Italienische Meistertrikot, italienische Meistertrikot ist halt für mich so, nee, der Sprint geht nicht. Aber die kann sprinten, offensichtlich. Und auch schnell berghochfahren. Wie auch immer, wir werden es nie erfahren, ob Cippo schon mal italienischer Meister war, wenn ihr es da draußen wisst.
Ich habe hier die Liste, aber
steht da nicht drauf.
Steht doch einmal, 1996.
1996, okay.
1996.
Okay, gut, dann habe ich mich geirrt.
Petacchi, ja gut, einmal, ne? Das geht ja fast nicht. Petacchi tatsächlich gar nicht. Und sonst sind es ja auch immer so Ekeltreter.
Ja, genau. So, das ist für mich
Pozzato,
die Verbindung.
Visconti, Bettini.
Wiederum in Deutschland.
Comesso.
Ist es genau andersrum.
Nur Sprinter.
Ja, also gefühlt so schnelle Leute.
Ja.
Gefühlt.
Ja, nur aber André Greipel war.
Bei mir gibt es nur gefühlte Wahl.
Zeit lang gepachtet das Trikot.
Wer?
Aber ansonsten, also die letzten Jahre waren jetzt eher nicht so Sprinter.
Wer ist denn gerade? Nils? Nee.
Gerade ist Nils. Buchmann war jetzt schon zweimal auch.
Ach, Buchmann ist gerade. Buchmann ist auch Sprinter.
Nein,
richtig
Nils
schneller
Bollitt ist gerade deutscher Meister, aber.
Hä? Nee, Buchmann ist deutscher Meister.
Ja? Ach ja, stimmt.
Ja. Nils ist Zeitfahren.
War schon eine Meisterschaft wieder.
Ich dachte, wo habe ich denn den Bollitt im Meistertrikot?
Ja, das ist vorletztes Jahr gewesen.
Ja, aber wir können, also gerne können wir Nils auch schon das Meistertrikot verleihen. Jetzt für die nächste Meisterschaft.
Weiß ich nicht. Da ist auch Paul Voss deutscher Meister, oder?
Ja, das stimmt. Ja.
Alter, wäre das geil.
Ich brauche einen Grund für weiße Hose. Ey, wenn ich nochmal deutscher Meister werde, dann mache ich weiße Hose. Verspreche ich euch.
Okay, wird Fahrerfeld jetzt abgestimmt.
Ja, egal welche Meisterschaft, ne? Kann auch Radball sein. Nee, wahrscheinlich, das kann ich ja nicht mal. Wahrscheinlich ist es noch geringer.
Ja. Darts.
Darts.
In nee, 30 Jahren.
In 30 Jahren, genau. Der schimmelt so einer weißen Buntfaltenhose da auf.
Der hat gerade echt, Nils Pollitt wird deutscher Meister, ne? Weil der hat hier ein Erscheinungsbild gar nicht geändert. So von,
immer noch weiß.
Ja, genau, das Trikot sieht einfach gleich aus irgendwie, ne?
Ja. Okay, gehen wir mal rüber.
Ja, der versucht sich gerade einzuwählen. So, Besenwagen war einen kleinen Abstecher nach Luxemburg gemacht. Ich hätte dich lieber in Ruhe gelassen die Woche. Ich habe schon gesagt, alle aktiven Teilnehmer habe ich jetzt nicht genervt mit Aufnahme. Aber es kam blöd in einem Rennen, das Dwarsdorf Flandern heißt. Und wir haben es eben schon gesagt, viele Leute lagen auf der Nase und ein eigentlich Protagonist für die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix, Edelhelfer von Mats Pedersen, kann nicht teilnehmen und ich bin sehr dankbar und freue mich, dass du dich dann wenigstens in den Wesenwagen setzt heute und uns mit uns über diese zwei Rennen redest. Hi Alex.
Hi, danke für die Einladung.
Moin. Wie geht's der Hand?
Ja, sehr gut. Echt gut. Das war eigentlich die wenigsten Probleme nach dem Sturz. Ich konnte sofort am Donnerstag operiert werden und ja, das verläuft gut. Jetzt habe ich gestern mit der Reha angefangen und könnte theoretisch ab morgen Rad fahren, aber da lasse ich mir ein bisschen Zeit.
Also Roubaix geht noch.
Ja, knapp, ja.
Ja. Aber warst du auch in Herentals, oder?
Ja, ich stand da in der Schlange mit den anderen Fahrern.
Ernsthaft, warst du echt in Herentals?
Ja.
Ey, das ist so geil, ne? Also muss man, glaube ich, mal erklären. Ich hatte, glaube ich, schon ein paar Mal. Herentals ist so das Krankenhaus in Belgien, wo man eigentlich direkt hingeflogen wird oder hintransportiert, wenn man in Belgien stürzt. Ich selber war auch schon zweimal da für OPs. direkt auch einmal Hand gebrochen gegen Wivelgem und auch wirklich direkt hingeliefert worden. Mein Teamkollege wurde vor mir operiert, ich direkt rein danach. Das ist, lagen noch im selben Zimmer.
Das ist, haben die so mehrere Ärzte oder macht das einer am Stück? Oder wechseln die dann?
Ne, das macht, also es war relativ lustig, weil wir waren ja alle dann im gleichen Krankenhaus in Runse und die waren echt traurig, dass sie keinen operieren konnten. weil jeder nach Herentals wollte. Und ja, mich haben sie echt versucht zu überreden, weil sie haben gemeint, da für die Hand hätten sie auch einen Spezialisten. Aber ja, da war ich auch überrascht. Da hat der Teamarzt per WhatsApp dem Chirurgen in Herentals geschrieben und den Termin über WhatsApp bekommen.
Ja, die haben wahrscheinlich im Frühjahr bei den Klassikern nehmen die sich gar keinen Urlaub da. Das ist auch so eine Familie, ne, glaube ich. Das
ja,
ist so
genau.
Eine Generation.
Ist also der Vater und der Sohn. Genau.
Ja, genau.
Geil. So eine Scheune in deren Tal.
Die haben echt einfach so während den Klassikern, wissen die schon, die haben OP-Saison.
Scheiße. Ja, gut. Das ist echt so, Mann. Du kommst ja wirklich einfach hin, es geht direkt los. Und das ist, ja. Und das ist geil.
Das ist wie so die Kliniken in den Skigebieten. So die,
ja.
Da geht es im Winter halt auch so am Fließband, werden die Kreuzbandrisse da zusammengetackert.
Alter. Ja, also wenn ich weiß, wie so eine normale OP funktioniert, da muss man erstmal so 2-3 Tage vorher hin und so auch nochmal Blutwerte checken und so. Und krieg dann so das Go, also da läuft es dann anders. Ich habe noch mal kurz geguckt, weil also Alex Kirsch ist ja jetzt auch schon längere Zeit Profi und war hier im Besenwagen schon mal zu Gast. Wer das noch nicht gehört hat, weil da geht's um deine ganze Karriere und so weiter, der soll das bitte noch mal nachhören. Das ist die Folge und es ist schon ganz schön lange her, 87.
So lange schon?
Ja, ich hätte auch gedacht, dass das jetzt so, also wir sind so bei 264 mittlerweile oder sowas.
Ohne Mist, ich dachte, das wäre letztes Jahr irgendwann gewesen.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, so vor einem Jahr oder anderthalb vielleicht.
Okay, krass.
Ja, ist schon lange her, weil wir haben, glaube ich, nur über die Jahre Wallonie und Stölting, die Jahre Vortrek geredet.
Ja. Das ist über 3 Jahre her, glaube ich.
Ja, okay, krass.
Verrückt. Aber ganz kurz noch so, Folge 87, der hat den lustigen Titel Masturbation ohne Ende. Ich weiß nicht genau warum, aber ist vielleicht auch ein Grund, sich diese Folge nochmal anzuhören, denn irgendwas. Naja, oh, gut. Aber es geht ja jetzt auch schon um Handspezialisten, ne?
Ja, genau.
Was für eine Überleitung.
Ja.
Ich hätte eine Frage vorweg, die mich echt brennt oder die echt bei mir brennt. Warum fährt Mats Pedersen mit Schlauchreifen? Und wie sehr ist das ein Thema bei euch im Team?
Fährst du auch mit Schlauchreifen?
Eher nicht. Ich bin schon mal ab und zu wenn es sehr, sehr, also Roubaix im Regen oder wenn es mal da auf der Recon nass war, bin ich nochmal Schlauchreifen gefahren, weil der Grip ein bisschen größer ist. Also man hat ein bisschen mehr Grip, aber sonst eigentlich nicht. Mats, ich dachte schon, dass ihr das heute fragen würdet, aber ist ein bisschen leichter und er mag das. Also es ändert schon, das Fahrgefühl ist ja schon anders. Und Ich finde Tubeless besser auf dem Kopfsteinpflaster, aber stimmt, es kommt so auf Antritte ein bisschen, ist ja komfortabler natürlich und deshalb, glaube ich, ist er eher oldschool unterwegs.
Okay, ich wollte dich jetzt auch nicht wie so ein Politiker in die Bredouille bringen, deswegen wechseln wir mal das Thema.
Ja, bis hierhin auf jeden Fall vielleicht so viel mal gesagt zu haben, brutale Saison. So in eurer gemeinsamen Vorbereitung da auf die Hauptklassiker-Woche oder 2 Wochen. Du warst schon 20. beim Omloop, du warst 15. in Körne-Brüssel-Körne, 10. beim E3-Preis. Du warst eigentlich immer so schon so in der Favoritengruppe mit vertreten. Und das war schon nochmal so ein Level, irgendwie für mich von außen gesehen nochmal so ein Level höher wie die Jahre davor. So, hast du dich selber auch so wahrgenommen?
E3 ist sicherlich überraschend. Also das hätte ich jetzt vor dem Start nicht so gedacht. Vor allem nicht auf dem Rennen, was eigentlich nicht so gut für 80 Kilo Fahrer oder den schwereren Fahrern liegt. Ja, Newsblatt in Köln war ich ja schon eigentlich ohne Mats am Start und hatte da auch schon meine Kapitänsrolle nicht, aber da durfte ich schon auf Resultat fahren und da war ich eigentlich relativ nicht enttäuscht, weil ich war ja mit den ersten Fahrern unterwegs, aber das Endresultat war dementsprechend nicht gut genug. Aber dass ich unter den ersten 30 Fahrern mitfahren kann, war eigentlich jetzt nicht überraschend für mich. Und ich glaube, das habe ich auch über die letzten Jahre gezeigt. Ich glaube, den Unterschied vielleicht dieses Jahr macht, dass wir in der Breite doch nochmal stärker sind und öfters ich halt meine Helferdienste leisten musste. Und dann war eigentlich das Endresultat immer zweitrangig, auch bei mir drei. Schlussendlich bin ich auch nur für Mats und Jasper gefahren und hat sich dann schlussendlich noch ergeben, dass wir Radrennen fahren konnten und ich dann ein Resultat rausfahren konnte.
Aber also war es für dich gar nicht so überraschend, dass ihr euch so entwickelt habt, oder? Also, weil ich meine, das sind jetzt ein Squints, vielleicht kannst du gleich mal sagen, wie man richtig sagt.
Wie wird der ausgesprochen?
Squints.
Squints.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ja.
Ja, der auch schon immer guter Rennfahrer war, aber jetzt auch nochmal einen Sprung gemacht hat irgendwie, also zumindest gefühlt, dann du bist nochmal einen Schritt gegangen, aber liegt wahrscheinlich auch daran, dass du weniger, weißt du, später im Rennen erst was machen musst, ne? Also dadurch, dass ihr Allgemeinstärke geworden seid. Und ja, als Klassiker-Team ist schon echt sehr, 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 sehr gut wart. Ja, also ich meine, jetzt wenn Wismar Liese-Bike nicht gerade mit allem, was sie irgendwie am Start haben, da anrollen, wart ihr dann schon so das Team, was so mitbestimmt hat. Also war das für dich jetzt nicht überraschend, dass das so gekommen ist?
Nein. Ich glaube, die Frage ist, was macht den Unterschied von dir, ist den Unterschied von letztem Jahr zu diesem Jahr? Und der ist eigentlich nicht so groß, weil wir waren eigentlich immer schon recht gute Fahrer in dem Team und auch mit starkem Fokus in den Klassikerrennen. Jedoch, glaube ich, macht so ein oder andere Fahrer in der Breite doch nochmal einen riesen Unterschied, ob man zu dritt oder zu viert oder zu fünft in der kleineren Gruppe ist. Und mit Lidl haben wir natürlich auch mehr Budget bekommen und so Fahrer wie Milan und Tim de Klerk, die ganz unterschiedliche Rollen haben, aber dann doch diesen kleinen Unterschied machen, dass vor allem Tim, bin ich beeindruckt, wie viel er doch leisten kann. Und so konnte ein Fahrer wie Toms und ich einfach eher dann erstmal helfen, wenn es richtig wichtig wird. Und dann investiert man natürlich auch weniger Körner, wenn die Selektion bis gemacht ist. Mit 40 Fahrern kann man natürlich anders Helferdienste leisten, als wenn es nur 120 sind. Und ich glaube, das macht so den Unterschied. Und für Toms natürlich auch ein Fahrer, der im Gegenteil zu mir die Straßen noch nicht so gut kennt und das über die letzten zwei, drei Jahre kennengelernt hat, dass er berghoch fahren kann, wussten wir auch, aber oft wir beide dann doch eher in der richtigen Helferposition und jetzt haben wir zwei, drei andere Fahrer, die das für uns machen und wir uns dann mehr, ich mich vielleicht mehr in Richtung Road Captain und Helfer, trotzdem Helfer, aber eher, wenn es wirklich wichtig wird, konzentriere und Toms dann noch so als Protected-Fahrer. Also so kleine Details, die dann hinten raus doch einen großen Unterschied machen. Und dann glaube ich, dass wir alle ein bisschen wach gerüttelt worden sind im Oktober, als wir über Selektionen geredet haben und oder viele Fahrer waren ein bisschen in dieser Komfortzone bei uns im Team, dass wir ein ordentliches Team waren, auch für die Klassiker, aber jeder seinen Platz hatte und auch eine Grand Tour fahren konnte oder zwei oder sich mehr oder weniger aussuchen konnte, was er fahren will. Und jetzt mit den Neuzugängen, auch auf der Bergfahrerseite, war es auf einmal so, ja, zeig jetzt mal was. Wir wollen erst mal was sehen, ehe du eine Grand Tour bekommst. Oder für die Klassikerrennen jetzt spezifisch, ja, 9 Fahrer für 7 Plätze, alle im Hotel und wir schauen von Rennen zu Rennen, wer fährt, wer das nächste fährt. Und ich glaube, diese Mentalität hat auf der Leaderseite natürlich nochmal für mehr positive Anspannung gesorgt, aber auch auf der Helferseite, weil man eben, weil Tim und Otto Vergaarde, Edward Töns und ja, mehrere Fahrer, die die Flandern-Rundfahrt fahren wollten. Und da musst du erstmal zeigen, dass du besser bist als der andere, der in deiner Position arbeitet. Und ich zum Beispiel, wenn ich Finale fahren wollte oder erst später helfen will, musste ich zeigen, dass ich besser bin als die anderen. Und ich glaube auch bei unseren 3 Leadern, was ja mittlerweile die Taktik eigentlich von den Teams ist, sich nicht zu viel auf einen Fahrer zu konzentrieren, mussten sie auch mehr oder weniger zeigen, dass das Rennen so verläuft, wie er persönlich will.
Ja, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich finde gerade bei Stuyven das schon bemerkenswert.
Also das ist markant. Das habe ich auch schon im Dezember Trainingslager gemerkt, dass der Fokus doch höher war, weil er wusste, also ja, ist ja jetzt kein Geheimnis, weil die Hierarchie sich ein bisschen verschoben hat und ich meine, Mats natürlich eigentlich der Leader ist, aber dann auch mit Milan noch ein schneller Fahrer, ein starker Fahrer kommt und er musste dann auch was zeigen.
Ja, hat er auch, ne? Also der war ja brutal stark.
Ja, genau, hat er. Und,
ja. Ja, ich würde auch fast sagen, dass er zum Teil, Sanremo war, glaube ich, der Beste von euch, von außen gesehen. Aber dann jetzt kurz meine Frage, warum seid ihr eigentlich dann mit dem A-Team oder zumindest mit den Leadern alle bei Trust of Flandern gefahren, so kurz vor der Flandern-Rundfahrt? Jetzt gar nicht unbedingt, weil da dieser schlimme Sturz dann war, wo du dich verletzt, Mats stürzt, was ihn eine gute Flandern-Rundfahrt am Ende wahrscheinlich auch kostet. Jasper bricht sich auf was. Warum fahrt ihr da mit allen hin? Also habt ihr es nicht als Risiko gesehen, dass es so kurzfristig
vor? Ja, wenn man so schaut, dann dürfte man ja auch nicht gegen Fivikim und der 3 fahren.
Das weiß ich. Aber weil es halt wirklich so kurz davor ist und also hat das quasi noch so eine wichtige Rolle gespielt in der Vorbereitung, dass man sagt, okay, gut, man braucht noch dieses Rennen, um wirklich auch dieses Gefühl zu haben, um dann bei der Flandern-Rundfahrt bei 100% zu stehen. Weil die am Wochenende davor wart ihr ja eigentlich da, ne? Also wart ja überragend mit 4 Leuten.
Ja, ich denke, das Ziel war, also müsste man die sportlichen Leiter fragen. Habe ich mir persönlich noch keine Gedanken darüber gemacht. Es macht eigentlich ja Sinn. Mittwochs müsste man ja nochmal tief gehen vom Training her und da es fällt halt auf ein Worldtour-Rennen, was doch sehr wichtig ist, was man gewinnen kann und oder wo auf jeden Fall unser Ziel war, zu gewinnen. War dann schlussendlich hinterher ist man immer klüger,
so will ich es gar nicht klingen lassen. Also geht es gar nicht um besser. Ich fand es nur interessant, weil man ja immer mehr dahin geht, quasi mehr zu trainieren, weniger Rennen zu fahren und ihr dann in dem Fall ja einen anderen Weg geht, als jetzt zum Beispiel Mathieu, der sagt, ich fahre das Rennen nicht, mach die Woche nochmal Pause, fahr die Woche nichts und dann geh dahin. Es war ja bei Wout, fand ich auch interessant, dass er Mittwoch fährt, aber das Wochenende nicht. Oder einfach Wochenende ist er nur einen Tag gefahren. Oder?
Ist Freitag E3 gefahren, ja.
Genau, und dann nicht mehr und dann wieder mittwochs. Fand ich auch einfach nur interessant.
Kenne ich die Antwort. Für mich persönlich finde ich immer, dann, man ist da im Rennrhythmus und mir wird es schwerer fallen, da an dem Mittwoch nochmal zu trainieren, als das Rennen zu fahren und normalerweise auch Spaß zu haben.
Jetzt nimm uns kurz mit in diese Sturzsituation. Sag mal, was du, wie du das von innen heraus erlebt hast.
Ja, super überraschend. Ich war, also erstmal ja natürlich eine super gefährliche Abfahrt, wo mir eigentlich fast immer grault, da runter zu fahren. Aber das ging so schnell. Ich bin neben Wout van Aert gefahren und dann lagen wir alle auf dem Boden. Ich konnte es mir eigentlich lange nicht erklären, bis das die Spinot gemeint hat, er wäre irgendwie eine Welle gefahren und hätte Wouts Vorderrad weggeschossen. Das machte Sinn, weil ich mir gedacht habe, wie können Wout und ich, also wir sind ja dann als Erste gestürzt, wie konnte das passieren bei so einer kleinen Gruppe, also recht kleinen Gruppe. Ja, das war dann, so ging es mir und dann sind echt viele Fahrer in uns reingefahren. Aber ja, dann musste ich mich erstmal ein bisschen besinnen, um zu realisieren, dass es doch dann jetzt nicht so schlimm war für mich. Ich war mir schon bewusst, dass ich mir wehgetan habe, aber ja, wenn man den Sturz in Relation dazu sieht, war es okay für mich.
Wusstest du da schon, dass du raus bist für die nächsten Rennen? Also hast du das auch schon gespürt? Oder hast du nochmal abchecken lassen?
Also ich hatte erstmal, habe ich versucht, ruhig zu bleiben, weil das war jetzt keine schöne Situation mit den Schreien, die man ja auch sogar auf dem Fernsehen gehört hat. Da habe ich erstmal nur nach mir geschaut, um zu schauen, ob, ja, was die Situation ist. Ich hatte nur relativ viel Blut aus meinem Handschuh laufen sehen und da war ich ein bisschen unruhig, aber das war nur ein Cut. Ja, dann musste ich aufhören und bin mit dem Auto ins Ziel gefahren, weil die Ambulanzen hatten eh genug zu tun mit anderen Fahrern. Aber dann, als der Adrenalin ein bisschen runterkam, habe ich schon gemerkt, dass irgendwas mit meiner Hand nicht stimmt. Aber ich habe eigentlich eher gehofft, dass es nur dieser Cut wäre. Und dann sind wir nochmal ins Krankenhaus gefahren. Ja, das war so eine hoch und runter von den Emotionen. Erstmal muss ich sagen, war ich relativ froh mit dem Zustand, wie ich da rauskam aus dem Sturz. Und dann diese hin und her, natürlich denkt man an Flandern und habe da öfters gedacht, ich würde dann wieder fahren und dann wieder nicht. Und dann kam die Bestätigung relativ schnell, dass ich nicht fahren würde.
Okay, kann man eigentlich auch nicht viel weiteres dazu sagen. Ich weiß nicht, nee. Dann ist bestimmt so noch Teamfunk bzw. Kommunikation, dass es Mats halbwegs gut geht, dass Jasper.
Ja, also wir lagen ja nebeneinander und also bei Mats wusste ich, dass es nicht so schlimm ist. Er hat mir noch geholfen mit den Fahrrädern, weil ich hatte da ein paar auf dem Rücken liegen und hat dann nur gefragt, wie es mir geht und als ich ihm dann das okay gegeben habe, ist er weggefahren. Also dachte ich, das wäre mehr oder weniger okay.
Okay, dann gehen wir jetzt mal in unser aller Sonntag auf der Couch vom Fernseher. also wir machen jetzt quasi, wir haben noch gar nicht über das Rennen gesprochen, wir machen jetzt die komplette Besprechung mit dir. Also nicht nur Track, aber da ihr angefangen habt, beziehungsweise Mats hat eigentlich angefangen, das Rennen zu fahren, so richtig. Können wir ja mal direkt da drauf gehen. So, ich habe ja schon gesagt, kannst du mal erklären, wie die Taktik aussah. So, Andi aus der Agentenperspektive am Fernseher zugeguckt, du als Teamkollege, Paul und ich als Zuschauerfans. War schon früh, was hat er vorgehabt?
Ja, ich glaube, da müsste man fast länger ausholen, weil das war ja eigentlich also er wollte natürlich antizipieren. Ich war nicht im Teamgespräch oder bei der Teamtaktik dabei, also habe ich jetzt wenig Ahnung und ich habe auch ehrlich gesagt nicht nachgefragt. Aber die letzten Jahre war er schon der Weg zum Erfolg durch Antizipation, früh wegfahren, früh Finale fahren. Und vor allem letztes Jahr ist Mats so auf den dritten Platz gefahren. Und ich hatte dieses Jahr irgendwie das Gefühl, dass wir doch eher wieder in normale Klassikerrennen wieder fallen würden. Wenn du schaust, wie Sanremo ausging mit UAE und Pogacar, die meinen, sie würden den Cipressa in unter 9 Minuten hochfahren und es ist dann eigentlich wieder ein super klassisches Sanremo wird und mit der größten Gruppe seit Jahren im Ziel und auch E3 war vom Gefühl her eher doch ja schon eine größere Gruppe, die auch nach dem Timeberg noch Radrennen fährt und nicht einfach nur die 2 Stärksten oder 3 Stärksten am Berg weg los und dann sieht man sie nicht mehr. Also war dann mit Mathieu van der Poel dann der Fall, aber da hinten dran ging es dann eigentlich ein super spannendes Rennen, wie es in den letzten Jahren nicht der Fall war. Aber
darf ich ganz kurz fragen, warum du denkst, dass es so ist, weil die anderen Teams sich angeglichen haben, also die Abstände wieder kleiner geworden sind?
Ich glaube, die Abstände sind kleiner geworden. Natürlich auch Visma, die stark dezimiert waren, auch durch Stürze und Erkältungen. Pogacar, wo nicht am Start ist, macht auch nochmal einen riesen Unterschied. Aber das war so. Wir haben eigentlich nicht so richtig. Ich habe mit Jasper mal darüber geredet, weil er auch dieses Gefühl hatte, dass es doch einfach doch noch mal länger dauert, bis die entscheidende Attacke geht oder man auch noch mal mehr aufs Auge fahren kann und nicht. Also natürlich physisch super schweres Rennen und wurde jetzt nicht einfacher, aber nur so von der generellen Taktik war es auf jeden Fall bei E3 und Genf-Wevelgem schlussendlich auch, wenn du jetzt die 2, die ins Ziel fahren, weglässt, ist hinterher, also da ist ja auch gar nichts mehr passiert. Ja, da wurde ja richtig hart Radrennen gefahren und richtig früh und trotzdem kommen 50, 60 Fahrer zusammen ins Ziel, also für den dritten Platz dann dementsprechend. Also war schon eher so, wie man das früher kannte, hatte ich im Gefühl. Aber ja, ganz klar, für jetzt Flandern hat Mats wahrscheinlich versucht, oder Trek versucht, das vom letzten Jahr zu kopieren. Und man muss ja sagen, eigentlich war da ja die perfekte Gruppe weg mit Van Baarle, Benoot und Küng war, glaube ich, da. Also das war ja schon, da muss man auch sagen, hat Alpecin und Mathieu van der Poel, die sind echt ein perfektes Rennen gefahren. Was man so von Alpecin nicht kennt, die machen eigentlich, setzen ja viel auf Van der Poel und somit fehlt es ein bisschen an Erfahrung von den anderen Fahrern. Und sind da auch, also echt ruhig, haben sich gesammelt und ruhig das Loch versucht, so klein wie möglich zu halten und dann hat natürlich Van der Poel einfach durch eine Attacke das Loch zugefahren und die ganze Gruppe neutralisiert und ja, dann letztendlich macht Mats da schon einen Fehler, aber in dem Moment, glaube ich, wo er nochmal rausfährt, hat er sich das ja wahrscheinlich auch anders erhofft und dann, ja, hat er ja auch dann im Nachhinein zugegeben, dass das ein Fehler war und er hätte warten müssen, aber ich glaube, ihm hat dann auch das Selbstvertrauen gefehlt nach dem Sturz und da ging es wahrscheinlich auch hoch und runter von den Gefühlen und natürlich auch vom Körpergefühl nach dem Sturz. Und da hat er sich vielleicht dann auch nicht zugetraut, nochmal ganz rauszunehmen und das Rennen neu zu starten.
Mhm. Ja, also sah es mir aus, wenn er jetzt hofft, dass es ein Lucky Punch ist. Aber so ein bisschen dachte man, okay, scheiße, ich glaube, er war jetzt von sich selbst überrascht, dass er dann doch so gut war. Aber er war ja dann über...
Ja, er meinte, er wäre nicht gut gewesen, aber man muss ja unglaublich stark sein, so rumzufahren. Genau.
Ja, und dann als Mathieu losfährt und Jorgensen nur so halbwegs folgen kann und Mats dann irgendwie als dritter Koppenberg, ne, rüberfährt, hätte er die Aktion da vorher nicht machen müssen, wären die vielleicht zusammen rübergefahren. Das Rennen hätte ein bisschen anders laufen können auf jeden Fall.
Aber da komme ich jetzt wieder zurück mit dieser, also der Rennverlauf war ja echt untypisch für die letzten 2-3 Jahre.
Auf jeden Fall.
Wirklich nochmal so eigentlich der belohnt wird, der ruhig bleibt und sich nicht zeigt. Ich glaube, keiner von den, also Mathieu van der Poel ausgelassen, natürlich keiner von den Top 10 hat man irgendwo gesehen mal.
Es gab so eine Liste nach dem Rennen, ne, dass die Leute, die über irgendeinen Punkt vorne waren, den spanischen Meister, ich kann ihn auch nicht aussprechen.
Ja, ich auch
nicht. Genau. Er hat dann Pedersen, Jorgensen, die kommen ja alle unter Ferner Liefen irgendwann rein, weil die alle aufgehen. Und der Einzige, und Mathieu kriegt ja auch Hungerast, ne? Hast du ja auch gesehen, 5 Kilometer vom Ziel noch ein Gel ziehen, das ist nie eine Anzeichen dafür, dass es dir in dem Moment gut geht. Und der Rest geht am Stocken. Der Zweite wird, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass ein Bianchi davon in der Spitzengruppe ist oder in der Verfolgergruppe, weißt du? Also, ja, es stimmt schon, wie du sagst, ne? Also, man wurde belohnt, wenn man sich zurückgehalten hat. Und Nils ist ja auch ganz viel in der Gruppe nur mitgeschwommen, ne? Also der hat ja auch Führung ausgelassen und so, ist echt smart gefahren. Ja,
eigentlich so, wie man ein 6,5 Stunden Rennen früher mal gefahren ist. Aber ja. Ja, ich glaube, dass das war ein Fehler von Mats, aber natürlich, wenn man die letzten Jahre dann im Kopf hat und dass das immer belohnt wird, und natürlich fährt er auch anders Radrennen als also wir, wo eigentlich eine Top-10-Platzierung echt viel Bedeutung hat, er war schon Zweiter und Dritter, und dann fährt man ein Rennen anders und mit mehr Risikobereitschaft als andere Fahrer.
Ja, also hat sich auf jeden Fall so ein bisschen das Machtgefüge verändert, ne? Also zum einen durch den Sturz, wo jetzt ein paar Top-Favoriten rausgefahren sind, aber auch die Mannschaften der zumindest mal eines Top-Favoritens mit Mats, würde ich sagen, extrem geschwächt wurden. Und du hattest eigentlich ja nur noch zwei große Favoriten. So, und da war Mats diesmal halt einer der beiden großen Favoriten. Ist aber gefahren wie einer aus der zweiten Reihe. Ja, also schon mit der frühen Attacke am Molenberg, wo man versucht hat, entweder Van der Poel zu isolieren oder vielleicht sogar so eine Konstellation wie letztes Jahr zu kreieren, wo er halt mit einer guten Gruppe fährt. War ja dann auch eine Zeit lang. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch so, wenn Mats in so einer Gruppe drin ist, fährt ja auch keiner mehr mit ihm, weil alle haben natürlich auch Gent-Wevelgem entweder miterlebt oder sich zumindest mal noch angesehen und dann wissen dann auch, okay, hier fahre ich jetzt auch nur noch um Platz 2, wenn ich ihn mitnehme. Ja, also er ist eigentlich gar nicht mehr so der Fahrer, der vielleicht unbedingt antizipieren kann, weil A, Van der Poel lässt ihn eigentlich eh nicht wegfahren, und wenn er dann es doch schafft, in der Gruppe zu kommen, dann fährt keiner unbedingt mit Mats Pedersen, ne?
Ja, und also
aber ja.
Das haben sie auch eigentlich unglaublich gelöst mit Vermeersch, ihn sogar Führungen fahren lassen, dass er eigentlich nicht eingeholt wird und andere Teams quasi hinterhergefahren sind. Also ich muss sagen, Chapeau von Alpecin, wie perfekt sie das Rennen eigentlich gefahren sind.
Aber ist nicht Alpecin, genauso wie UAE, so ein Team, wenn die einen Leader haben, die dann nochmal über sich hinauswachsen? UAE letztes Jahr auch mega gut gewesen mit Pogacar. Ich meine, dieses Jahr auch, ne? Also die haben 3 Leute in den Top 5 jetzt am Ende. Und gerade bei Alpecin finde ich schon extrem, auch Roubaix sind zuletzt sehr, sehr gut gewesen. Also wenn man Mathieu da ist und die wissen, der kann gewinnen, dann fahren die schon nochmal anders, als wenn er nicht da ist. Dann fahren die so ein bisschen verloren manchmal auch durch die Gegend. Das ist so der Eindruck von außen. Ich weiß nicht, wie es im Feld ist.
Ja, ich habe immer so, also das Bild, was ich von Mathieu habe, ist so ein Einzelkämpfer eigentlich. Ich sehe jetzt die Mannschaft nicht sehr, also die machen schon ihr Bestes, habe ich das Gefühl, aber so omnipräsent sind die eigentlich nicht im Rennen. Und diesmal fand ich, dass sie das echt, echt gut gelöst haben.
Ja, ist auch auf kommenden Sonntag wieder eigentlich ein ganz guter Ausblick, wo sie ja dann mit im Endeffekt zwei Top-Favoriten reinstarten. Also, das muss ich mir auch nochmal in Erinnerung rufen. Letztes Jahr 1 und 2 Paris-Roubaix.
Ja, ist schon krass.
Van der Poel und Jasper Philipsen. Ja, verrückt. Nochmal, ihr belegt ja dann mit Toms Squinch. Ich versuche das mal. Den 10. Platz. Was ja auch noch aller Ehren wert ist in der Ausgangssituation. Von dem habe ich ein Interview gelesen. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört oder gelesen hast. Du lachst schon.
Ich glaube, ich habe es gelesen.
Ja, also ist er ja auch crazy, wie stark der dieses Jahr ist. Also, ist schon immer nicht schlecht, aber dieses Jahr definitiv auch nochmal ein Level höher und es scheint daran zu liegen, dass er nicht mehr tanzt im Winter. Also er hat ein Interview gegeben, das ist halt in Lettland ist das? Litauen?
Ja, Litauen. Nein, Lettland.
Lettland, ja. Das halt so Volkstradition ist, zu tanzen und auf so Gemeinschaftstänze zu gehen und es auch so ein Mega-Events gibt, wo in so einem Stadion 20.000 Leute Volkstänze aufführen. Und er das auch liebt, aber der hat jetzt halt dieses Jahr gesagt, alles auf eine Karte, Radsport ist mein Leben, ich tanze nicht mehr im Winter und konzentriere mich aufs Training. Und er führt, also in diesem Interview hat er auch wirklich gesagt, allen Ernstes, ich führe meinen Fortschritt darauf zurück.
Das ist so absurd, ey.
Ja gut, ist auch super anstrengend, glaube ich.
Ne? Ja.
Also so anstrengend, dass du nicht mehr genügend Power zum Training hast, aber nicht so anstrengend, dass es gutes Training ist, weißt du?
Ja, aber trotzdem.
Lass mir das mal so stehen.
Ist schon geiler Grund.
Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen den auf jeden Fall eigentlich auch mal hier in diesem Podcast. Auf Englisch dann halt.
Okay, jetzt wäre meine Frage, ob er für euch schon mal einen Tanz aufgeführt hat, aber wahrscheinlich noch nicht, oder?
Ja, das frage ich jetzt auf jeden Fall. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen.
Also wenn, dann film das bitte und schick mir. ja, dann lass mal so ein bisschen über den Rest noch reden. Mathieu van der Poel irgendwie relativ klar der Sieger, aber wie Paul schon gesagt hat, auf den letzten Kilometern geht er schon auch ein, also man sieht ihm das schon auch an und im Zielinterview wird auch relativ deutlich, wie im Eimer er ist.
Also natürlich, aber man hat auch die anderen Fahrer gesehen und ja. Ich glaube,
aber der verliert, da ging es
sehr viel ja, mit Sekunden, Siegen ne? Und hinterher wird ja nochmal, ja, also 40 maximal. Schon, aber natürlich auch in der Abfahrt, wenn du schon alleine die Abfahrt schaust vom nach dem Paterberg, da verliert er schon 10, 15, weil die Luft raus ist. Hm. Ja. Er weiß ja schon, dass er gewonnen hat. Und ja.
Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass er auch, also das
da kam an seine Grenzen, aber ja, gab, genau. wann gab es zum letzten Mal ja. einen, der mit 2 Minuten Vorsprung klar. in die letzte Runde geht?
Ja.
Also, tja. Hoffentlich, also Gott sei Dank wurde er müde.
Ja, ja. Aber das war so ein, aber er sagt es ja selber auch, es war so ein Harrogate, kam bei ihm auch innerlich so ein bisschen hoch, ne? Das heißt,
glücklicherweise in der Situation, wo er dann, wie Alex schon sagt, schon eigentlich durch ist, so.
Ja, ja.
Aber
wie gesagt, trotzdem 5 Kilometer vom Ziel, so ein Gehzeln ist auf jeden Fall.
Ja, also ist mir aber auch schon passiert.
Ja, ja klar.
Und leider aber, nicht aber mit anderthalb Minuten Vorsprung.
Wir alle wissen, dass das Gel in dem Moment auch nichts mehr macht. Das ja. macht man halt, ja. nimmt man halt nur, wo man hofft.
Ja, es gibt bessere bringt. Regeneration dann.
Ja.
Ja, also für mich halt absolut herausragend, bevor wir jetzt da nochmal um diesen Podiumskampf kommen, UAE. Ich meine, okay, von den Vieren, die dann da am Schluss noch eingreifen ins Finale, sind halt, ich glaube, 2 oder 3 auch schon mehrmals abgehangen gewesen oder wie ihr auch schon gesagt habt, eigentlich nicht mehr zu sehen gewesen da in den vorderen 20, kommen aber zurück, unter anderem Nils, Antonio Morgado und diese 4 fahren dann wirklich auch noch so weit vorn rein und vor allem halt, ich bin absolut, ich meine, Andi ist sowieso Fan, aber ich bin absolut geflasht von diesem Morgado, der einfach komplett unzerstörbar ist und immer ich glaube, der respawnt immer, also an verschiedenen Stellen. Das, der ist eigentlich schon weg, aber der ploppt dann einfach so auf aus dem Nichts und ist wieder da.
Ja, ist schon auf jeden Fall ein Kämpfer. Also das musst du ja auch mental drauf haben, einfach so immer weiter zu fahren. Ich sage, gut, in einem anderen, bisschen anderer Rennverlauf, dann hilft ihm das vielleicht auch nicht mehr. Weil er dann einfach zu weit hinten vielleicht mal ist oder mit zu viel Rückstand. Wenn das Rennen natürlich die ganze Zeit eh dynamisch immer wieder kommt, dann hat er jetzt, glaube ich, in den Rennen davor auch schon gezeigt, dass er hinten raus immer noch gut was im Tank hatte. Und das halt für so einen jungen Fahrer gerade erstaunlich eigentlich, ne? So, ja, auch schon beim Omloop eigentlich erst auf den letzten 30, 20 Kilometern erst überhaupt das erste Mal das vordere Teil vom Feld gesehen, wo dann die meisten halt von vorne zurückkommen, fährt er halt immer noch weiter. Jetzt ist er bei der Flandern-Rundfahrt ganz weit nach vorne gefahren, was aber auch so, ja, einfach ihm vom Rennverlauf, also das Rennen kommt ihm einfach noch mehr entgegen, so, ne? Die letzte Stunde ist ultra schwer, also sagen wir, man kann einfach sagen, die letzten 60 Kilometer mit Koppenberg, angefangen mit Koppenberg, was dann da alles kommt, das zieht dann eigentlich jedem die Schuhe da aus und bei ihm ist es dann halt, dass ihm das nochmal entgegenkommt, weil er da irgendwie das Talent wahrscheinlich hat, nach so langer Zeit eben noch Power abrufen zu können. So. Ja, dafür braucht man eigentlich ein paar Jahre, um dahin zu kommen. Er hat vielleicht so das Talent dafür einfach schon, aber man muss auch sagen, ist auf jeden Fall einer der härtesten Arbeiter auch. Mhm. Ja, also Trainingsdisziplin und ja, einfach, was er da an Arbeit reinsteckt, ist unglaublich. Also gerade für so einen jungen Fahrer, jetzt auch nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon auch durch die Junioren- und U23-Zeit. Kann man nur Fan von sein, wenn man das so nah miterlebt. Und er hat auch eine gewisse Art von Humor. Das kommt noch dazu. Er hat ja dann bei dem, ich glaube, nach dem ersten Rennen in Belgien, er ist halt auch vorher noch nie da gefahren, ne? Also er ist die WM in Flandern zwar gefahren, die ja auch für die U23 damals, oder Juniorenfahrer war er da noch, so ein bisschen zumindest mal über belgische Straßen ging, aber so tief in Flandern und gerade die Rennen, die ja nochmal ganz anders gefahren werden wie alles andere im Jahr, hat er noch nie gemacht, war natürlich erstmal Sprung ins kalte Wasser. Aber ich glaube, spätestens jetzt bei der Flandern-Rundfahrt hat man dann gesehen, was man auch schon vermuten konnte, wenn man ihn so als Fahrer in der Mannschaft wahrscheinlich hatte, jetzt bei UAE und auch in der Vergangenheit gesehen hat, bei welchen Rennen er vorne war, dass er da eine gute Zukunft hat. Wenn er es dann natürlich irgendwann mal schafft, sich besser zu positionieren. Also ich meine, dieses Jahr hat es geklappt. Wenn es ein bisschen anders läuft, dann reicht es halt niemals für Platz 5, dann fährt er vielleicht hinten raus immer noch schnell, aber kommt halt nicht mehr so weit nach vorne. Da muss er auf jeden Fall dran arbeiten, dass er sich halt irgendwie mal ansatzweise unter den ersten 30 positioniert und nicht von Position 100 anfängt, die Leute aufzufahren. Ne?
Wie, Alex, siehst du die Situation im Sprint mit Nils und Matthews?
Ja, unverständlich. Ja. Also man sieht es ja an Nils selbst, dass er überrascht ist, weil er hat ja nicht mal Einwand da. Es gibt ja auch nichts gegen das, was man Einwand einlegen könnte, aber
okay,
also ich habe mit keinem von beiden geredet oder so, aber man sah ja einfach im Gesichtsausdruck, dass, also Nils war glaube ich, froh mit dem Rennen und dann vielleicht ein bisschen enttäuscht, so knapp am Podest vorbei geschossen zu sein. Aber da war ja, also das ist meine Meinung. Er startet links, 400, 500 Meter vor Ziel, fährt an die Gruppe ran, muss rechts vorbei und fährt mehr oder weniger, also fast den ungefährlichsten Sprint seit längerer Zeit. Meiner Meinung nach. Echt, tat mir echt leid für Matthews. Ja, obwohl ich auch froh für Nils bin, aber ja, natürlich.
Ja, kurz Kontext, also im Zielsprint vorne sind zwei Fahrer noch raus. Matthews eröffnet den Sprint, zieht direkt relativ, also von der Straßenmitte nach rechts rüber, lässt aber rechts zur Bande noch ein Fenster offen oder eine Tür offen für Nils. Nils muss kurz rausnehmen und kann dann erst wieder einen Sprint anfangen und Matthews gewinnt den Sprint. Nee, Matthews ist Zweiter in dem Sprint. Ja. Wie heißt er? Mozzato?
Luca Mozzato.
Mozzato gewinnt den Sprint auf einem Bianchi und Nils wird dann Vierter. Genau, und im Nachhinein hat man ihn quasi distanziert und genau, Nils ist dann Dritter geworden. Ich fand es auch interessant, also ich fand es zuerst auch harsch, die Aktion von Matthews, aber gleichzeitig hast du irgendwie von vorn gesehen, wie breit die einfach alle sind. Also wenn die Fahrer nicht gewesen wären, hätte ich auch gesagt, okay, gut, der konnte halt seinen Lenker einfach nicht mehr gerade halten.
Also so. Aber fandest du, weil wenn du von vorne den Sprint siehst, merkst du gar nicht, fand ich, dass er überhaupt irgendwas zumacht. Erst wenn du von ganz weit oben die Helikopterperspektive siehst,
Ich habe von vorne gedacht.
Also ich fand den Zielsprint, Zielsprint fand ich, das erste Mal sehen, dachte ich, aber im Replay fand ich es dann auch nicht mehr so schlimm. Also ich war quasi erst danach so, dass, okay, ich hätte es Matthews auch gelassen.
Ich dachte,
also ich habe direkt beim Zielsprint gedacht, so, okay, nach dem, was die UCI eigentlich jetzt für die Sprints durchsetzen will, muss er dafür relegiert werden.
Ich hätte es aber auch.
Dann habe ich die Helikopter aus Perspektive das erste Mal gesehen, dachte ich, okay, so schlimm war es jetzt doch nicht, weil er ja letztendlich gar nicht ganz zumacht. Ja, also er lässt ja schon noch ein bisschen Lücke zur Bande, aber ich finde, er macht die ersten 2-3 Tritte, nachdem er nach rechts fährt, die macht er zu schnell.
Okay.
Ja, also nicht, dass er da die ganze Bande, er geht nicht den ganzen Weg bis an die Bande, aber er fährt halt so 2-3 Tritte auf jeden Fall zu schnell für mich nach rechts, dass man dann sagen kann, okay, ist jetzt nicht ganz ungerechtfertigt auf jeden Fall. Ist natürlich eine super harte Entscheidung, gerade am Ende von so einem Monument, ne? Platz 2, 3 oder halt jetzt, was am Ende wird, da glaube ich Elfter oder auf Platz 11 zurückgesetzt.
Aber glaubst du, wenn die Tür offen gewesen wäre, wäre Nils vorbeigekommen?
Nee, glaube ich nicht. Nee.
Glaube ich nicht.
Ja. Sah nicht so aus aus dem Helikopter. Also
Er kam schon schnell.
Also der war ein bisschen schneller in dem Moment. Und deswegen ist das auch der einzige Grund. Also ich glaube, ich habe es bei uns auch direkt in die Gruppe geschrieben. Ich glaube, ich hatte dieselbe Einschätzung wie Andi, dass ich im ersten Moment auch dachte, so, oh ja, könnte man schon relegieren. Aber ich habe auch gleichzeitig gedacht, okay, machen die niemals, weil so schlimm war es jetzt auch nicht. Und dann aus der Helikopterperspektive hat man halt im Endeffekt aus meiner Sicht halt gesehen, dass Nils ein bisschen schneller war und da schon auf der Seite halt vorbeifahren wollte, aber ich denke auch nicht, dass er vorbeigekommen wäre, vielleicht irgendwie so noch die Hälfte von Matthews aufgeholt hätte, aber das ist halt dann der Grund im Endeffekt, ne, dass er dem da im Endeffekt die Bahn zumacht.
Und ich meine, im Endeffekt wechselt er auch zweimal die Fahrbahn. Ja, also er fährt ja schon einmal nach links. Natürlich will er sich im Windschatten da ansaugen, aber fährt dann auch nochmal ziemlich weit nach rechts. Also er, aus meiner Meinung nach, ist das alles kein Problem gewesen. Nur die UCI ist halt jetzt in den letzten Jahren hat sie da klare Richtlinien eigentlich vorgegeben. Deswegen für mich jetzt nicht unerwartet die Relegation. Manchmal fragt man sich dann halt nur, was bei anderen Rennen ist, wo es eigentlich viel schlimmere Aktionen gibt, wo es dann keine Bestrafung gibt. Also da ist halt einfach keine klare Linie. Und ich, ich finde es, wie gesagt, eine harte Entscheidung, aber jetzt auch nicht ungerechtfertigt.
Weil wir gerade am anderen Klasse gesehen, ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen. War es nicht auch Matthews bei Sanremo, der da auch die Tür offen lässt für.
Ja.
Das war auch so. Und da dann hatte ich mich mit zwei Leuten unterhalten, die das da von Matthews nicht gut fanden. Aber der hätte Matthews, weil da fand ich viel krasser. Aber das war, also da hat er dann wieder aufgemacht bei Sanremo. Also erst zu und dann auf. Mhm. Und aber da fand ich es harscher. Also der hätte ich sogar verstanden, wenn man mal drüber nachgedacht hätte. Jetzt, wenn es selber auch keinen Einspruch von UAE gab, weiß nicht, ob man es machen musste. Ja. Weil bei Sanremo fand ich es dann schon eher krasser. So. Ja. Meine Meinung. So. Aber ich meine.
Ja. Ja. Man darf nicht vergessen, Michael Matthews ist in seiner 14. Profisaison, der wurde noch anders sozialisiert, wie man sprintet. Das war früher ganz normale Aktion. Das ist auch super fair im Vergleich, wie man früher die Fahrbahnseite gewechselt hat. Er hatte eigentlich, glaube ich, sogar nach Sanremo gesagt, dass er da niemals die Tür zugemacht hätte, weil er wäre ein fairer Sprinter nur so gewinnen wollen.
Sanremo ist halt rangefahren, hat gesehen, er hat dann Philipsen gesehen und am Abend siehst du auch richtig und macht sie dann nochmal einen Ticken auf, dass er vorbeikommen kann. Und das Gleiche habe ich jetzt aber auch aus meiner Sicht jetzt aber auch hier gesehen, dass er nicht bewusst das Ding zumachen wollte.
Ja, ich glaube auch nicht, dass er da so die Intention hatte. Natürlich wollte er alles Mögliche rausholen, gut.
Aber krass, ne? 14. Saison, Podium Sanremo und normalerweise jetzt auch Podium bei Flandern nochmal. So. Mhm. Ist auch krass, finde ich. Ist auch, haben wir schon nach Sanremo gesagt, ein unglaublicher Rennfahrer eigentlich.
Ja.
Aber es ist natürlich schön für Nils, so aus deutscher Perspektive. Ich glaube, hätten wir alle nicht mitgerechnet, dass Nils bei Flandern nochmal aufs Podium fährt.
Geil. Ja. Und ganz ehrlich, das.
Habe ich das nicht letzte Woche gesagt, dass er für eine Überraschung gut ist?
Ja, aber anscheinend das Team muss ja auch mit ihm gerechnet haben fürs Finale, weil der war der Einzige von UAE, der auf dem letzten, oder auf dem Flachstück, ich glaube, der ist eine Führung gefahren oder so, oder zwei vielleicht. Und die anderen haben vorne die ganze Zeit gekreiselt. Das fand ich auch interessant, also haben sie schon mit ihm gerechnet. Ja.
Ich habe aber auch gehört, der hat richtig gute Leistungswerte nochmal jetzt sich erarbeitet. Also hat nochmal einen draufgelegt.
Okay.
Ja, das Rennen, was ihm richtig liegt, kommt ja noch.
Ja.
Also mit UAE meinst du? Also Andi, du meinst...
Ja. Also er hat ja natürlich das Team gewechselt, ganz klar, aber auch den Trainer. Hat jetzt den gleichen Trainer wie die anderen beiden Kollegen, die da mit uns die ersten fünf gefahren sind. Also der scheint das ganz gut gemacht zu haben.
Okay. Alex, Favorit für Roubaix?
Ja, man könnte ja jetzt den Langweiligen nehmen oder...
Ja, wer ist der Langweilige für dich?
Ja, Mathieu oder Mats wär schon langweilig zu sagen. Oder?
Okay, dann können wir es wieder wie beim letzten Mal machen. Wir dürfen die beiden großen Favoriten nicht nennen.
Ich würd Philipsen sagen.
Ich auch.
Ja.
Aber wenn du jetzt Philipsen gesagt hast, überlege ich mir was Neues.
Also das wären für dich eigentlich so, für dich ist es klar, eigentlich ist es entweder Mats oder Mathieu. Also da ist auch gar nicht jemand anderen quasi im Kopf, wo du sagen würdest, ja, also... Der kann auch quasi aus einer normalen Rennsituation heraus gewinnen.
Also natürlich, Philipsen, klar, letztes Jahr Zweiter, unglaublich stark gefahren. Und dieses Jahr, glaube ich, nochmal fitter, eventuell. Aber das Rennen ist ja so verrückt. Und es kommt auch viel mehr an, wie nur die Beine. Ich denke, wenn Mats sich, also das, was er in Flandern gezeigt hat nach dem Sturz und jetzt mit einer Woche mehr Pause, muss man ja schon sagen, dass natürlich in Genf-Wevelgem sind wir als Team sehr gut gefahren und das hat Mathieu schon müde gemacht, aber da war er schon, würde ich sagen, stärker als Mathieu. Also sah mal so am Camelberg aus und ich weiß nicht, ob er, wenn alles normal läuft und beide keine Probleme haben, irgendwie auf technische Art, wird es, glaube ich, schon schwer für Mathieu Mats abzuhängen.
Aber wahrscheinlich fehlt in der Situation in Stuyven schon sehr, ne? Also da mit dem, mit Stolven hättest du ja potenziell eine
Ja, und eine Kirsche. Kirsche auch.
Ja.
Also. Ja. Ja, ideal ist es nicht, aber ja. In dem Rennen ist doch eher jeder allein, oder?
Ja gut, aber letzte ja. Alpecin hat schon krass die Karte gespielt, ne? Und, ja. Und wenn Mats jetzt noch einen Jasper dabei hätte, was nicht der Fall sein
ja,
wird.
Ja, na, also klar, wäre es nicht ideal, aber ja.
Ja, klar.
Ich sehe jetzt eher andere Rennen, wo das, also solange er gut platziert vom Team in die ersten Kopfsteinpflaster geht und dann nochmal bis zum Arenberg ein paar Fahrer an seiner Seite hat, ist es nachher weniger schlimm als in anderen Rennen, würde ich jetzt mal sagen.
Er muss halt auf Luke Rowe auch aufpassen.
Okay, also du meinst quasi, Roubaix ist das weniger taktische Rennen am Ende, sondern halt viel mehr dann Beine und vor allen Dingen auch Glück, dass man keinen Platten hat und so.
Ja, ich will jetzt nicht Falsches sagen. Ich würde schon meinen, ja.
Ich bin es noch nie gefahren, deswegen, ich weiß nicht. So, das, ich habe da gar keine persönlichen Erfahrungen.
Ich habe auch noch keine guten Erfahrungen mit dem Rennen.
Also. Ja, es gibt da nicht viele, auf jeden Fall, die ich sag mal, da immer vorne sind, ne? Also da werden schon öfter mal Leute durch Sturz, Defekt oder so zurückgeworfen, die du normalerweise vorm Rennen ganz vorne gesehen hättest. Ich glaube, trotzdem haben die gerade die großen Favoriten so viel Erfahrung, dass sie auf jeden Fall dabei sind am Ende. Ich hätte jetzt auch zwei Tipps noch außer den beiden.
Mit John Degenkolb?
Einen Jungen und einen Alten. Einen Jungen und einen Alten. Ja, genau. Der, hast du schon mal einen?
John Degenkolb.
Degenkolb.
Ja, immer, den Roubaix, Jungen. Immer.
Also, da habe ich nämlich die letzte, also die bei den ersten Rennen jetzt im Frühjahr, habe ich gedacht, so, ob er da nochmal so gut in Form ist wie letztes Jahr, ja, wo er auch eigentlich da aus der Spitzengruppe rausstürzt. Jetzt ist er aber, hat er auf jeden Fall eine Tendenz nach oben, was die Form angeht, glaube ich, so in den letzten zwei Wochen. Und ich glaube, wenn er wieder so einen Sahnetag erwischt, kann er da auf jeden Fall wieder mit vorne dabei sein. Ne? Der ist halt auch so einer, der immer dabei ist. Ich habe mir auch mal zuletzt mal seine, also das sind jetzt nur die Monumente, die er gefahren ist. Da ist er einfach bei 32 Starts, hat er kein DNF geholt. Also der ist, ich weiß nicht, wie oft ist er Roubaix gefahren?
Ein junger Fahrer.
13 Mal.
Oder?
11 Mal Roubaix gefahren, 11 Mal ins Ziel gekommen. Also, das zum Beispiel, wenn du das Rennen halt, der hat es anscheinend drauf, da irgendwie durchzukommen. Ne?
Das ist jetzt Degenkolb, wo du.
Ja.
Okay, und der junge Rennfahrer?
Josh Tarling. Also es könnte sein, also hier Morgado hat jetzt bei der Flandern-Rundfahrt ja diesen Rekord, also seit irgendwie 70 Jahren oder so, der jüngste Fahrer in Top 5 bei einem Monument. Ich glaube, das könnte Tarling jetzt einfach am Sonntag schon wieder fahren.
Ja, sag mal, wie du da drauf kommst.
Wie ich drauf komme, dass Tarling so stark ist aktuell? Ich glaube, der ist alleine nach vorne gefahren, oder? Bei Dwars aus Flandern. So aus der Gruppe 2 in die Spitzengruppe.
Ja,
machen jetzt auch nicht viele Fahrer da im Feld.
Vor allem, was der auch immer macht, der fällt ja immer, also der fällt ja den ganzen Tag alleine, weil der fällt ja immer ab und der fährt ja immer wieder alleine hin, die ganze Zeit. Und wenn er damit dran ist, attackiert er ja auch ganz gerne mal. Der ist ja eh so, der ist so wie Morgado auch vom Kopf her, so komplett, also so auf einem anderen Level nochmal, oder? Also der gibt ja auch gar nicht auf. Ich weiß nicht, welches Rennen.
Nee, also der hat auch auf jeden Fall einen Motor für die Distanz. Ja. Ich weiß nicht, was der wiegt. Ich würde jetzt mal sagen, deutlich über 80 Kilo. Ja. War jetzt auch in Flandern stark, fährt auf den 17. Platz. Also bei einer Distanz von 270 Kilometer über 6 Stunden Fahrzeit. Jetzt kommt sein wahrscheinlich Lieblingsrennen von denen im Frühjahr. Paris-Roubaix, also ich sag mal, wenn der einer ist, der jetzt nicht unbedingt Pech hat, dann glaube ich, kommt er weit.
Vielleicht wird es da auch wieder traditionell eine richtige Spitzengruppe wieder geben.
Ja.
Es war jetzt auch 3-4 Jahre nicht mehr der Fall, oder wo die Gruppe 10 Kilometer vom ersten Kopfsteinpflaster ging, mit einer Minute Vorsprung oder so. Mhm. Vielleicht gibt es da auch wieder über eine Überraschung.
Ich würde ja auch nochmal so nach der Gent-Weverham-Performance, ich weiß nicht, hier Jonathan Milan, der war da jetzt auch nicht so schlecht unterwegs und der ist ja auch eher von der schwereren Sorte, vielleicht.
Ja, das sollte ihm liegen, ja. Ich meine, schlussendlich muss man ja, wenn du die letzten Jahre Top 10 schaust, also da sind jetzt nicht immer die allerstärksten Fahrer. Hm. Der Stärkste gewinnt immer und das muss man ja keinem wegnehmen. Aber eigentlich vom Motor her könnte ja fast jeder am Start in die Top 10 fahren.
Lorenz Rex auch nicht schlecht unterwegs eigentlich, ne?
Der ist sehr gut unterwegs, ja.
Das ist echt ein richtig guter Punkt. Das stimmt schon, dass mittlerweile einfach so viele in der Lage sind, davon reinzufahren, aufgrund dessen, dass sie so gut sind und an so einem Tag halt ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Ja, ein Rex sowieso, ne? Also ich meine, also ich hätte der ist jetzt Deutscher, also akzeptiere nicht mehr, dass er als Belgier, der gilt in Aachen,
wegen Fachkräftemangel.
Ja, genau.
Ey, da haben wir dieses Jahr als Deutschland haben wir gar nicht so schlechte Chancen, sehe ich dann gerade. Ne? Weil ich habe mir gerade noch mal das Ergebnis von letztem Jahr angeguckt. Da fahren halt 7, 8, 9, fahren Degenkolb, Walscheid und Rex rein. Jetzt noch Nils Pullitt. Also haben wir schon mal 4 Top-10-Kandidaten.
Ja. Also Alex, wir würden dich ja auch einbürgern. Ja, ey, ich habe noch mal jetzt kurz so mir Matthews Stats angeguckt, aber der fährt nie Roubaix.
Nee.
Ich glaube,
der fährt jetzt wahrscheinlich bei Amstel richtig.
Ich glaube, so wie der auf dem Rad sitzt, wird dem Roubaix auch nicht gut tun. Also ich glaube,
das wird ihm, glaube ich, echt körperlich wehtun.
Ja,
oder?
Das und ich glaube, die.
Also mehr als es sowieso
auch
schon
die,
tut.
Die Verteilung, die auf dem. Also ich glaube, es wird halt einfach nicht funktionieren. Das ist.
Ja, der sitzt weit vorne.
Ja, genau.
Ich glaube, der war auch mal. War der nicht Podium bei der Flash Wallon sogar oder Top 5.
Ja.
Ist ein unglaublicher Fahrertyp.
Ja, der ist richtig gut. Aber ja, so Roubaix, das so wie mit Sagan, da hat man ja auch immer gesagt, dass er das nie kann. Aber Sagan ist natürlich auch ein anderer Rennfahrertyp noch mal ein bisschen, also auch anderes Talent. Der saß ja auch immer so lange, so ganz, ganz weit vorne auf dem Rad, bis er es auch ein bisschen geändert hat. Aber Matthews auf dem Kopfsteinpflaster, der fährt danach auf jeden Fall erstmal einen Monat kein Radrennen mehr, ey. Der haut sich ja alles auf. Weil bei dem geht ja auch alles direkt in den Rücken rein, ne? So aufrecht, wie du auf der Karre sitzt, wie so auf so einem Hollandrad. Also.
Aber krass, ne? Der ist noch nie Robert.
Nee, ne? Ich hab
seinen 14
auch
Jahren.
Das schon durchgeguckt, so. Gibt's doch nicht.
Bei der Tour ist er bestimmt schon die Robert-Etappen gefahren, aber das ist natürlich nicht vergleichbar. Aber ja, das ist schon ein krasser Typ, ey. Okay. Ja,
wenn ich jetzt Flandern irgendwie Zweiter werde, da stelle ich mich doch dahin am nächsten Wochenende, oder?
Nee, aber nicht, wenn du Amstel gewinnen willst.
Ja, weiß ich nicht.
Ich glaube, ihm macht ein Kopfsteinpflaster stimmt. Auch nicht so viel Spaß.
Tja. Ja. Na gut, okay.
Jungs, ich habe Loch im Bauch.
Ja, warte, ey, wir müssen noch Playlist machen.
Ach so, Playlist, ah ja, das Wichtigste.
Das Goodie hinten raus, heute denke ich wieder dran.
Die sollte auch mal einer anlegen.
Ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Das muss jemand anders machen. Ja. Also Alex, welchen Song hörst du zurzeit am liebsten? Oder irgendeinen, den du jetzt hier so empfehlen willst in die Welt hinaus?
Was läuft so im
Lidl-Trackbus
gerade so vom Start?
Das ist ich sitze immer hinten am Bus. Im Bus, da höre ich gar nicht die Musik.
Wie lange
der Bus ist
der?
So
Kilometer
groß, das hört man nicht.
Aber ich höre jetzt wegen Johnny Milan ein italienisches Lied, so ein Remix.
Geil.
Das ist vom DJ Matrix und das Lied heißt Sara Perché Ti Amo. Ist cool.
Okay. Das muss, glaube ich, mal durchschicken, dann kommt das. Ich weiß nicht, schreiben wir das eigentlich irgendwo auf?
Ja, Tabea muss das irgendwie regeln.
Ja, Tabea, regel das bitte.
Ich gebe das nochmal durch. Genau. Warte, ich schreibe das jetzt auf jeden Fall hier mal in die Folgen, Beschreibung da mit rein.
Ja, lass dir nochmal
schicken. Fossi, du machst weiter, weil du hast ja Banger.
Ja, also für mich ist ein Banger. Und zwar Casey, Long Way to Go. Kennt ihr das? Aber die US-Version davon. Ich würde es gerne jetzt einspielen, aber ich weiß nicht, bekommt man da GEMA-Probleme?
Ja, ich glaube, das geht nicht.
Nee, geht nicht.
Nee, doch, das geht. Wenn du drüber sprichst, dann kannst du es kurz einspielen lassen, glaube ich. Also, falls man das jetzt
ja,
hier
wenn
hört.
Wenn ihr das jetzt hier hört, dann kommt nochmal drüber. Kennt ihr das?
Schön jetzt.
Okay, gut. Dann nimmt das Mikrofon das anscheinend nicht auf. Aber wahrscheinlich haben die Zuhörenden hören's.
Also, sag nochmal, wie heißt das? Ich schreibe hier auf.
Casey. C-A-S-S-I.
Cassie heißt die.
Ja, Casey wäre mit E.
Na, Cassie. Ja, ey, ich, mit Namen, wisst ihr doch, Cassie. Dann Cassie. Long way to go. Genau.
Das kommt dir dann so durch den Kopf, wenn du noch lange bis nach Hause hast, oder was?
Nee, ich bin, keine Ahnung, ich saß letztens im Auto und immer mal wieder so, bei Spotify kommt auch diese wöchentliche Playlist, deine Playlist. Und da sind immer mal wieder richtig gute Dinger dabei, so aus der Jugend halt auch. Das ist nicht ganz die Jugend, aber da saß ich im Auto, hab's mir aufgedacht, ey, geiler Song, das könnte
das könnte echt dein Song sein.
Genau, das könnte mal.
Als du da angefangen hast mit dem Gravel Racing, jedes Mal, wenn du dann attackiert hast, da haben sie mich, Basti und ich
long
gesagt,
way to go.
Long way to go.
Ja, aber warte, jetzt
meistens
hab ich,
noch so.
Jetzt habe ich die Überleitung, weil ich habe jetzt Pauls Song und es hat auch mit Gravel zu tun. Es ist mir nämlich wie Schuppen von den Augen gefallen, als ich letzte Woche auf dem 40. Geburtstag von meinem besten Kumpel war und wir die 2000er Hip-Hop mal wieder durchgehört haben.
Also ich würde noch gern Wu-Tang Clan Gravel Pit auf die Liste setzen.
Ja, exakt. Das ist mein Tipp auch.
Ey.
Ja, jetzt musst du aber was anderes sagen.
Ja, das geht
jetzt
nicht. Alter.
Überragend.
Kannst nicht machen.
Überragender Song. Ich weiß immer noch nicht, worum es da drin so richtig geht.
Weil ja, dann haben wir den beide jetzt. Andi und Basti. Aber ich denke, ich habe schon überlegt, weil es ist ja eigentlich der Gravel Paul. Gibt es irgendeinen Peter noch, der dann wirklich der Gravel Pit sein könnte?
Also Gravel Pit ist doch Steinbruch,
oder? Ja, klar. Aber Pit ist auch Spitzname für Peter im Deutschen.
Aber ganz kurze Frage, das Video war schon sehr sexuell, ne? Oder ist immer noch sehr sexuell auch?
Nee, also, das hat doch mit Dinosauriern und so zu tun. Und
ja. Höhlen. Ja, du guckst es nochmal an.
Neandertaler.
Man muss immer in der Zeit sehen, wo das veröffentlicht wurde. Da war es noch gar nicht so, da war es noch sehr, nicht so freizügig.
Genau, das wollte ich gerade auch damit quasi sagen. Ja.
Gut, damals gab es auch noch R. Kelly und so und der hat auch so Videos gedroppt.
Ja.
Der hat noch andere Videos gedroppt.
Ja, der hat noch andere Videos. Okay, lass uns
so
abschweifen.
Ja, wie P. Diddy, der hieß auch früher noch anders. Da können wir vielleicht ein anderes Mal dazu kommen. Lange Folge schon. Ich würde sagen, es reicht. Wir gehen alle ein Snack essen.
Genau.
Vielen Dank, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke auch.
Danke dir.
Wie geht's? Eine Frage noch. Wie weißt du schon, wie es bei dir jetzt weitergeht?
Mehr oder weniger ja. Also voraussichtlich, so wie geplant mit Dauphiné und Tour, dann erstmal weiter. Ja, kurz kam die Überlegung, vielleicht früher ein Rennen zu fahren, aber wenn man dann über den Rennkalender schaut, ist da auch eh jetzt nicht viel und die Pause, die man eh nach Roubaix gemacht hätte, fällt ja nur eine Woche früher, also zwei Renntage weniger ist ja jetzt nicht so, dass ich viel nachholen muss und mit dem Plan für den Sommer Tour und Vuelta zu fahren, kommt da eh noch genug. Also ich glaube, da gibt es noch keine Entscheidung, aber so grundsätzlich wird es keine großen Veränderungen geben für mich.
Okay.
Sehr schön.
Alrighty.
Dann, Dankeschön. Gute Besserung.
Danke auch. Danke.
Und wir sehen dich.
Ja. Dann, macht's gut. Bis nächste
tschüss.
Woche. Ciao, ciao.
Schönen Abend noch.